Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur April-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. In den nächsten 120 Minuten dreht sich alles um das Wasser des Lebens, wie es auch immer genannt wird. Whisky ist das Thema. Es geht auf die Whisky-Messe, die Village, die Anfang März hier in Nürnberg 3 Tage lang stattgefunden hat auf dem Messegelände. Einige der Interviews werdet ihr im englischen Original ohne Übersetzung hören und vieles auch in deutscher Sprache. Ich wünsche auf jeden Fall viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris. Schon vor der Village hatte ich Gelegenheit, einen der Aussteller zu treffen, und zwar auf der HOGA. Das ist die Hotel- und Gaststättenmesse hier in Nürnberg, und zu Gast war Elchbräu. Die stellen einen rauchigen fränkischen Whisky her.
Georg Kugler, bin der Brennmeister und auch nebenbei noch Braumeister von unserer zugehörigen Brauerei, aber ja.
Und jetzt haben wir hier schon was im Glas, und zwar ist es der 39. Ist eine Einzelfassabfüllung aus dem Portweinfass mit 59% Alkoholstärke abgefüllt.
Genau.
Was macht den aus?
Was unsere Whiskys allgemein ausmacht, ist den Rauch, den wir durch unser spezielles Malz kreieren. Also wir haben einen rauchigen, torfigen Whisky, und zwar was bei uns speziell ist, mit einem deutschen Torf. Das Malz wird exklusiv für uns hergestellt, und diese Abfüllung ist ein Single Cask, Einzelfassabfüllung, und eben ist nicht gefinished im Portweinfass, sondern es wurde nur im Portweinfass gelagert. Und du hast hier eine schöne, angenehme Rauchigkeit drin, und dann begleitet von den Portnoten, von den Fruchtnoten, mit einer gewissen Süße, aber auch mit einer Schärfe von Lagavulin oder Talisker Whiskys, erinnert ihr vielleicht leicht dran. Ja, also es ist ein ganz interessantes Produkt und geht auch läuft bei uns wahnsinnig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben wir jetzt seit 6 Wochen oder so am Markt, und ich denke, in 2 bis 3 Wochen werden die Flaschen gar verkauft sein, ja.
Wie ist das denn so mit den Portweinfässern? Kann man sich die raussuchen und sagen, ich hätte gern das? Oder muss man da nehmen, was man kriegt heutzutage?
Ja, das kommt darauf an. Also wir suchen unsere Fässer selber aus. Wir fahren zum Händler, zu dem Fasshändler, den wir haben. Und der hat dann mehrere zur Auswahl, und dann machen wir halt Geruchsproben. Wir riechen in die Fässer rein, und dann können wir die kaufen. Aber es ist trotzdem immer ein Glücksspiel. Man weiß im Endeffekt ja nicht, was nach 3 oder 4 Jahren rauskommt. Klar, mit der Erfahrung jetzt man gewinnt Erfahrung dazu, und man nimmt halt, was einem persönlich natürlich gefällt. Ne? Wenn irgendwelche dumpfe oder schlechten Noten dabei sind, natürlich nicht. Aber wenn das alles schön riecht, dann ist es natürlich immer vom persönlichen Geschmack abhängig. Ja.
Das ist natürlich bei den Fässern auch wichtig, dass sie nie trocken werden. Das heißt, da muss ja dann immer noch ein bisschen Portwein drin sein, ein bisschen Weinrest, damit die Fassdauben sozusagen sich nicht zusammenziehen.
Ja, die Fässer werden schon komplett entleert. Es ist vielleicht eine kleine Pfütze noch drin. Aber es ist so, dass das sehr schnell geht. Also die Fässer kommen dann rauf von Portugal, und es wird sehr schnell umgeschlagen. Und die Fässer werden dann auch nochmal geschlossen von außen, wenn sie ein bisschen trockener werden, noch ein bisschen bewässert, dass ich das Holz nochmal vollziehen kann.
Und da ist jetzt eine ganz schöne Menge. Wie viel sind rausgekommen? 330 Flaschen. 500 Milliliter.
Genau.
Was habt ihr dann hier in Franken sozusagen für ein Angel Share?
Wir liegen bei 3-4%.
Also ein bisschen mehr als in Schottland.
Ja, 3-4%. Es kommt aufs Fass drauf an, wenn man größere oder kleinere Fässer hat, auch wo sie lagern. Manche Fässer fahre ich auch im Sommer immer wieder ein wenig raus, damit sie mehr Temperatur kriegen. Es ist eben ein junger Whisky, aber dass man ein bisschen schnellere Reifung hat. Das ist jetzt wie wenn man Amrut oder so kennt, die Whiskys, die eben bei wärmerer Temperatur lagern, die sind auch in jungen Jahren schon angenehm, und ja, also es ist unterschiedlich, das entscheiden wir für manche Fässer oder wo wir wissen, die wollen wir in Verkauf bringen, je nachdem. Da sind wir flexibel, aber da drehen wir an mehreren Hebeln, sagen wir mal.
Ihr seid jetzt, was eure Brennanlage geht, schon sehr am schottischen Vorbild orientiert, das heißt, ihr habt also keine großen Zylinder dastehen, Kolonnen, diese Säulen.
Säulenbrennerei haben wir. Wir schalten aber die Böden aus und brennen praktisch nur mit Wasserdeflektoren. Also der bei Artbeck heißt Slime Arm mit einer gewissen Wasserkühlung, die dann einen Rückfluss erzeugt. Also es ist kein schottisches Verfahren und kein deutsches Verfahren. Wir haben da die Anlage wurde auch extra für mich gebaut. Da sind wir so genau dazwischen, sage ich mal. Also wir ahmen einen Schotten nach, aber in nur einer Destillation. Aber es wird eben zweimal mit Wasser leicht gekühlt und keine Böden, also keine Kochböden. Ja. Dadurch, dass wir eben nicht so stark, so groß verstärken, haben wir schon Vorlauf und hinten raus haben wir auch, wobei wir dann auch immer wieder Nachlauf mitdestillieren, eben schon nach schottischem Charakter, also so wie es die Schotten eben auch machen, damit wir eben das Malz und den Rauch eben rausarbeiten können.
Wie viel könnt ihr denn destillieren in einem Vorgang?
1000 Liter. Also wir haben eine 1000-Liter-Blase, zählt zu den größeren in Deutschland.
Und wie viele Fässer habt ihr im Moment liegen? Das ist ja auch immer was, womit man eigentlich rechnen muss und sagen muss, man kann den ja frühestens in 3 Jahren mal abfüllen, eher später.
Also wir haben jetzt die 100-Fässer-Marke überschritten letztes Jahr und die Fässer sind alle zwischen 200 und 500 Liter. Also und wir wollen jetzt es läuft jetzt super an alles, wir sind seit einem Jahr regelmäßig jetzt auf Messen und haben uns jetzt Händler gesucht und es läuft immer besser und wir wollen, so das Ziel ist in den nächsten 5 Jahren so zwischen 80 und 100 Fässer im Jahr voll zu machen.
Wie kommt man denn auf die Idee jetzt mit deutschem Torf sozusagen das Malz rauchig zu machen?
Also ich wollte nichts komplett Schottisches nachahmen. Also ich bin Edelbrand-Sommelier und ich bin über die Obstbrenne zum Whisky gekommen und habe mich lang mit beschäftigt und ich wollte nicht irgendwie wie ein Chinese, ich kaufe mir Potstillanlagen aus Schottland und kaufe mir dann noch das Malz aus Schottland, sondern ich habe mir irgendwie überlegt, wie kann ich ein Produkt erzeugen, das zwar einen schottischen Charakter hat, aber mit meiner eigenen Technik und auch mit dem eigenen Malz und ich wollte auch was mit dem Malz. Also ich bin Brau- und Malzmeister auch, also von der Ausbildung her. Und es gibt nur rauchige Whiskys mit einem schottischen Torfmalz. Und das war halt dann die Idee, warum es wächst überall Torf in ganz Europa, warum mache ich es nicht mit einem Deutschen? Und dann habe ich eben mal suchen angefangen, welche Metzerei mir das produzieren kann. Und habe ich in Belgien, das war die einzige Metzerei außerhalb von Schottland, Castle Malting, die mir das produziert. Und mit denen haben wir einen Exklusivvertrag, die produziert es auch nur für uns exklusiv. Aber wir müssen halt immer 60 Tonnen Malz abnehmen und dafür brauchen wir 8 Tonnen Torf, der in Friesoythe, also in Friesland oben, abgebaut wird. Genau. Und dadurch, denke ich auch, bringen wir sein Gewissen, wir bringen ein bisschen einen anderen Charakter, weil der natürlich ein bisschen andere Zusammensetzung, es gibt ja Schwarz-Weiß-Torf, es ist eine andere Zusammensetzung von dem Torf und ich denke auch, dadurch bringt man eben einen anderen Geschmack in Whisky und kann da ein bisschen eigenständiges Produkt eben kreieren.
Und die Castle Maltings in Belgien, die machen ja europaweit, beliefern die auch viele Brauereien mit den unterschiedlichsten Malzarten und mit den unterschiedlichsten gebrannten Malzarten etc.
Genau, also es ist eine ganz große Melzerei in Belgien, die europaweit tätig sind und ich habe auch in Deutschland, wie gesagt, angefragt, aber da das bei uns nie verbreitet war, eben Malz mit einem Torf herzustellen, machen das die Melzereien nicht, weil es gibt mittlerweile ein paar Auflagen, die man beachten muss und es ist eine Riesensauerei, es verklebt dir die ganze Darre und so und dann sagen die, nee, das machen wir nicht. Wir produzieren vielleicht unser Buchenrauchmalz oder unser Eichenrauchmalz in Franken, aber damit war es das dann, ja.
Ist es dann eher so aus Liebhaberei mit entstanden oder?
Ja, also ich trinke gern Bier, aber ich liebe Whisky und daraus ist es natürlich entstanden. Und wir waren vor der Entscheidung, machen wir die Brauerei noch größer oder gehen wir mehr in die Destillationsrichtung, weil wir haben ja eine Obstbrandtradition ein bisschen. Und habe ich gesagt, ja, aber dann eben nur Whisky, weil ich halt leidenschaftlicher Whisky-Trinker bin, schon Jahre, Jahrzehnte lang. Und ja, dann sind wir halt da auf den Whisky gestoßen. Aber ich wollte nicht irgendwie was kopieren, sondern ich wollte was mit dem eigenen Charakter und auch mit dem eigenen Malz. Und dann hat sie das halt, war das so ein paarjähriger Entwicklungsprozess. Wir haben auf unserer kleinen Brennanlage eben probiert und habe ich mir Gedanken gemacht, wie und was. Und dann habe ich auch mit schottischem Malz, mit Torfmalz schon Sachen probiert. Und dann ist halt das so gewachsen über die Jahre. Und dann war die Idee da, ja, wir wollen das machen. Und dann ja, bis zur Verwirklichung hat es alles ein bisschen gedauert.
Wir hatten das letzte Jahr schon eins der Ergebnisse, ungewöhnliche Ideen im Maulbeerbaumfass zu lagern. Das ist ja, für die Schotten geht es ja nicht, weil sonst ist es kein Whisky mehr. Der muss ja im Eichenfass sein, egal wo die Eiche herkommt. Aber Maulbeer, mit dem deutschen Whisky ist es kein Problem. Und ich fand ja, das hat noch so eine faszinierende Geschmacksnote gegeben.
Ja, da sind wir jetzt in Deutschland zum Glück mit unserem Gesetz flexibel. Wir müssen nicht in Eiche lagern. Das ist auch der Grund, warum wir in unserem Standard-Whisky, dem Torf vom Dorf, da sind immer Akazienfässer mit drin. Und wir werden jetzt auch mal reines Akazien-Einzelfass rausbringen, die nächsten Jahre mal, damit die Leute sehen, okay, was andere Holzarten reinbringen können. Also die Eiche bringt ja schöne Gerbsäure, aber wie jetzt zum Beispiel bei der Akazie, die hat eine wunderschöne Würze, aber die hat keine Gerbsäure. Ne? Also es ist für mich ein ganz interessantes Holz, sicherlich nicht für jeden, aber wir sind da flexibler und können jetzt eben nicht nur durchs Destillat oder durch die Hefe, durch die anderen ganzen Parameter Wasser, sondern wir haben auch noch eben diesen Parameter Holz, mit dem wir hier in Deutschland arbeiten kann, mit dem wir den Whisky beeinflussen können. Also nicht, dass der Whisky überholzt sein soll, sondern eben nur, wie du gesagt hast, mit dem Morus, der war ja auch nur 4-5 Monate eben in dem Maulbeerbaumfass nochmal gefinisht, dass der so einen leichten Ticken nochmal eine andere Note mit reinkriegt, das ihn einfach interessant macht. Ne?
Ich habe schon gehört, es gibt auch dieses Jahr wieder neue Fässer, die auf der Village, auf der Whisky-Messe hier in Nürnberg präsentiert werden. Was erwartet uns denn da?
Ja, also wir haben jetzt ein Bourbon-Fass gehabt, also 3,5 Jahre, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und wir haben das Bourbon-Fass auf verschiedene 30-Liter-Fässer aufgeteilt. Und zur Village nehmen wir 3 Stück von diesen 30-Liter-Fässern mit. Das ist einmal ein Sherry-Fass, einmal ein Portwein-Fass und einmal ein Sauternes-Fass, also lauter Süßwein-Fässer. Und man kann dann sich aus jedem Fass 200 Milliliter in der Flasche abfüllen als Einzelfassabfüllung. Wir verkaufen aber das nur im Dreierpack als 3x 200 Milliliter, dass der Kunde eben sehen kann, okay, welchen Einfluss ist es in jedem Fass das gleiche Grundprodukt drin, weil es war eben nur dieses eine Bourbonfass. Und dann kann man eben sehen, wie hat es der Sherry seinen Einfluss drauf entwickelt, der Port und das Sauternes. Also gerade für die ein bisschen Whisky-Verrückten ist das, denke ich, schön interessant, wenn man dann sehen kann, wo kommen die einzelnen verschiedenen unterschiedlichen Nuancen her und wie hat sich es verändert. Ne?
Ich finde es auch immer spannend. Gerade bei Sherry sage ich immer, wenn Leute sagen, ja Sherry, das ist bestimmt super, die süße Sherry-Bombe. Und ich sage, nee, es könnte ja auch ein Fino-Sherry, es könnte ja auch ein trockener Sherry sein. Aber bei euch ist jetzt ein süßer Sherry?
Das ist ein Sherry PX, genau. Und der Port und das Sauternes, ja. Aber das ist, wir haben jetzt schon ein paar Mal probiert. Wird schön, es ist ein Finishing, halt ein halbes Jahr, ein bisschen länger wie ein halbes Jahr. Aber es kommt jetzt schon langsam schön durch, eben durch die 30-Liter-Fässer. Ja, freue ich mich schon drauf und natürlich auf die Resonanz von den Kunden, ja.
Gibt es eine Lieblingsbrennerei, was den Bourbon in den USA angeht, wo die Fässer herkommen?
Nein, also bisher nicht. Wir sammeln gerade Erfahrungen. Also ich habe Jack Daniels Fässer, ja, Heaven Hill Fässer und auch schon von anderen Destillerien, aber es ist beim Whisky sind halt Momentaufnahmen. Und beim Whisky braucht man einfach Zeit. Wie es jetzt in 5 oder 10 Jahren entwickelt, weiß ich nicht. Also ich beobachte das selber auch, weil es mich interessiert. Aber bisher kann ich jetzt noch nicht sagen, die oder die. Da fehlt mir jetzt noch die Zeit, sage ich mal dazu, genau. Also jedes Fass arbeitet anders. 10 Fässer in einer Reihe mit dem gleichen New Make, jedes Fass ist anders. Und klar, auch man sieht es auch an der Farbe, manche Bourbonfässer mit dem gleichen Alter, die sind komplett hell, die anderen haben schon richtig Farbe. Und so ist es natürlich, ja, so ist es natürlich auch mit dem Eichengeschmack. Ne? Aber das ist halt dann immer der Blendmaster oder derjenige, der das entscheidet. Aber es macht ja auch den Whisky interessant. Ne? Wir haben 1000 verschiedene Facetten und man kann halt auch einfach mal was in den Vordergrund stellen. Ne? Das hatte ich auch schon mit einem Bourbonfass. Jetzt halt nicht ganz so in die extreme Eiche-Richtung, aber es war schon sehr vanillelastig und so Ananastöne drin. Nicht für jeden, haben viele gesagt, na, ist mir vielleicht schon, da kommt vom Holz schon ein bisschen zu viel durch. Und andere haben aber auch wieder gesagt, sie lieben es. Aber ja, das ist ja das Schöne am Whisky, es ist für jeden was dabei. Und man kann sich drüber unterhalten. Ja, eine unendliche Geschichte. Ne?
Auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei euch mit der Philosophie aus, was Färben, sprich Zuckercouleur angeht oder Kältefiltration. Das sind ja immer so zwei Stichworte, die beim Whisky auftauchen.
Nee, dann machen wir beides nicht. Also keine Kältefiltration. Also unser Whisky kann auch ein bisschen ausflocken, wenn er ein bisschen steht, das passiert. Der Torf vom Dorf oder auch mal eine Einzelfassabfüllung, wobei die von der Alkoholgehalt, da passiert es nicht so. Aber also machen wir beides nicht. Um eben den reinen Geschmack, den das Produkt im Fass hat, an Kunden zu transportieren. Es soll ja kein Massenprodukt sein, sondern wir sind ja klein und es muss auch nicht jeden ansprechen, auch nicht jeden von der Farbe. Man kann das alles gefälliger machen, aber ist jetzt nicht unsere Intention. Ne?
Die sind ja eh schon recht dunkel.
Ja, dadurch, dass wir wir verwiegen unsere Fässer und die Fässer werden auch ein, zweimal im Jahr bewegt. Und wir haben im Sommer eine warme Reifung, also in unserem Lagerhaus, und im Winter kalt. Also die kriegen Temperatursprünge von minus 20 Grad bis plus 30 Grad mit. Also der Whisky kann rein und raus ins Fass und dann zieht der natürlich auch ein wenig aus dem Fass natürlich raus. Und ja, also es sind wirklich nicht kältefiltriert oder mit Zuckercouleur, es ist nichts gemacht.
Und es gibt unterschiedliche Flaschengrößen.
Ja, am Anfang hat man nur 0,7er, wobei wir jetzt halt eben übergehen, die Einzelfassabfüllungen in 0,5 zu machen, damit wir eben ein bisschen einen besseren Preis fahren können. Und wie gesagt, jetzt für die Village, das ist aber speziell, da machen wir jetzt mal diese 0,2er Flaschen, weil sonst wird es einfach zu teuer. Der Kunde will jetzt nicht 3,05er oder 0,7er Flaschen kaufen zum Vergleichen. Ich sage mal 0,2er Flaschen, wenn man sich mit ein paar Freunden zusammensetzt, dann kann man das schön vergleichen und dann ist das trinkbar, aber ja. Soll ja alles fair bleiben.
So mit den Akazienfässern etc., habt ihr da eine gute Küferei gefunden, mit der ihr zusammenarbeitet, die das nach euren Wünschen macht?
Ja, was heißt nach unseren Wünschen? Der Eder hat mich damals auch beraten, als ich angefangen habe mit Whisky. Der hat mein New Make probiert und hat gesagt, er ist da sehr Whisky-affin und kennt sich auch wegen aus. Und hat gesagt, ja, probier mal, wenn du möchtest, ich kann dir diese Akazie empfehlen. Und ja, ich bin dann drauf eingegangen, aber wir benutzen 500 Liter Akazienfässer, eben damit es nicht zu holzig wird, weil es ist ein neues Holz und damit dieser Holzcharakter, die arbeiten ziemlich schnell und damit es nicht, also mit einer 30 oder 50 oder 100 Liter Akazienfass, das wird dann nach 3 Jahren, das können es nicht mehr trinken, weil dann einfach zu viel Holz drin ist und darum arbeiten wir halt da mit 500 Liter Fässern, ja.
Was sind so die Pläne für die Zukunft?
Ja, die Pläne für die Zukunft. Wir wollen den Rauchcharakter in unserem Whisky, haben wir jetzt die letzten 2-3 Jahre noch ein bisschen mehr rausgearbeitet. Da freue ich mich schon auf die nächsten Abfüllungen, weil der Rauch eben noch ein bisschen präsenter ist. Eine schöne Süße haben wir im New Make drin, die eben da ist. Und ja, wir wollen das Ganze, es läuft jetzt super an. Und wir wollen das Ganze noch ein bisschen, dass wir einen größeren Fasspool haben, eben noch ein bisschen mehr produzieren. Und ja, wir freuen uns auf das, was kommt, ja.
Gibt es schon das Bedürfnis, die Brennerei, den Ausstoß zu erhöhen, anzubauen?
Nee, da sind wir mit unserer 1000-Liter-Blase. Wir könnten locker noch 5 bis 10 Mal so viel machen. Da sind wir auf der sicheren Seite. Das ist auch der eine Grund, wir können extrem langsam destillieren. Also wir haben eine extrem langsame Destillation, wir haben einen ganz langen Kupferkontakt, kein Gegendruck in der Brennerei. Und dadurch bringen wir auch eben so einen schönen, weichen Geschmack und auch dadurch kreieren wir eben auch unseren Whisky. Das ist auch ein Teil, der bei uns beiträgt, neben der Gärung. Wir haben eine extrem lange Gärung mit einer Woche. Die Schotten machen ja 48 Stunden oder 72 Stunden. Also wir haben grundsätzlich eine Woche, damit sich eben noch mehr Aromastoffe ausbilden können und destillieren dann auch noch sehr langsam. Ich denke halt, Whisky braucht Zeit und dann kann ich mir auch vorher schon Zeit lassen. Ne?
Dann noch die zwei Sachen natürlich. Das eine, wo kommt das Wasser her?
Das Wasser kommt bei uns, ist das Stadtwasser, aber ist direkt bei uns, genau.
Weinstephaner-Hefen oder habt ihr euren eigenen Lieferanten?
Also wir benutzen 3 verschiedene Hefestämme. Also einen englischen Hefestamm, eine Ale-Hefe und dann benutzen wir noch eine obergärige und eine untergärige Hefe. Die werden aber, wir vergären immer 1000 Liter mit den einzelnen Hefestämmen und dann destillieren wir und wir legen immer 1000 Liter New Make ins Fass. Und dadurch können wir eben diese einzelnen Gärungen diese einzelnen New Makes werden erst miteinander in einem 1000 Liter Behälter vermischt und immer danach die 1000 Liter legen wir die dann ins Fass. Also nicht eine Gärung mit drei verschiedenen Hefen, sondern jeder Behälter wird einzeln mit einer Hefe vergoren und dann destilliert. Und dann mischen wir das eben dann, den New Make miteinander und dann kommt es ins Fass. Eben auch, um schon durch die verschiedenen Hefen gewisse andere Geschmacksprofile dann praktisch mit reinzukriegen. Ne? Jede Hefe arbeitet anders, bringt andere Geschmacksprofile.
Wie gärt es bei euch? Habt ihr diese Bottiche, wie groß sind die bei euch? Kann man sich das wie in Schottland vorstellen oder alles ein bisschen?
Wir vergären in Edelstahl, das sind keine Holzbottiche und die sind also 1000 Liter Bottiche. Genauso groß wie die Brennerei und das sind halt immer so 1000 Liter Chargen, weil die Brauerei eben auch 1000 Liter macht. Wir machen immer einen Sud, läutern das und dann die Würze praktisch genau in vergären diese 1000 Liter.
Habt ihr schon mal experimentiert und Hopfen zugesetzt oder kommt es nicht in Frage?
Nee, beim Whisky kommt es nicht in Frage. Nee, braucht es für mich als Geschmacksträger jetzt im Whisky, braucht es keinen Hopfen. Haben wir andere Einflussmöglichkeiten, eben durch die Hefe, durch die Fässer, ja, durch die Destillation. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, da brauche ich jetzt nicht durch den Hopfen noch was Neues. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden, sag ich mal. Ne?
Man kann natürlich experimentieren. Ne?
Ja, da haben wir eben die Fässer, in denen man in Deutschland ein wenig experimentierfreudiger sein darf, was die Schotten nicht dürfen, aber ja, nee, jetzt brauche ich vom Hopfen nicht.
Was viele Schotten ja machen, gerade die jüngeren Brennereien, die sagen, wir machen einen Gin, weil den Gin kann man sofort verkaufen. Gibt es von euch Gin?
Nee.
Macht ihr noch?
Weiß ich nicht. Es wird immer an mir angetragen. Ich trinke mal gerne einen Gin, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Also bei mir ist er gerade nicht geplant. Ich habe eine Anfrage von jemandem, der das mit mir vielleicht machen möchte, der sich richtig gut auskennt, aber ist ja, nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Die Whisky-Messe The Village gibt's in Nürnberg schon eine ganze Zeit lang und sie findet immer Anfang März statt. Zunächst erwartet euch einen Rundgang über die Village, geführt von Michael Gradl vom Whisky-Fässler. Und vorab ein paar Informationen von der Messe selber.
Ein ganz zentrales Thema und ein wichtiger Baustein. Die Whisky-Messe ist ja jetzt seit 6 Jahren.
Seit 2013, 6 Jahren.
Wichtiger Bestandteil hier und hat sich mittlerweile zu Europas größten Treffpunkt für Whisky-Freunde entwickelt. Und man muss auch sagen, dass das in Nürnberg so funktioniert und stattfinden kann, das ist tatsächlich für uns zumindest von Anfang nicht ganz so klar gewesen. Weil Nürnberg jetzt nicht unbedingt die Metropole des Whisky-Trinkens eigentlich zu sein schien.
Haben auch viele gesagt, Franken, da wird mit Whisky nicht viel gehen, aber wir sehen, die Wahrheit hat gesiegt und es läuft einfach hervorragend.
Dieses Jahr 2500 verschiedene Whiskys stehen zur Verkostung bereit. Natürlich der Zutritt erst ab 18 Jahren, ganz klare Sache. Da geht auch nichts drum rum, das ist ganz klar die Geschichte. Was für uns auch noch wichtig ist, wir bilden hier drin nicht nur Whisky ab, sondern das Thema Rum spielt genauso eine Rolle. Das Thema Rum passt auch zum Whisky ganz gut. Echte Whisky-Fans sind auch durchaus Freunde des guten Rums. Und wir wollen Ihnen jetzt schon mal einen kleinen Einblick geben, was denn ab heute Abend 17 Uhr bzw. dann ab morgen die Öffentlichkeit hier erleben darf, was man probieren darf und wo die Trends dieses Jahr hingehen. Als allererstes führen wir Sie jetzt zu unserem eigenen Whisky, nämlich zu unserer Sonderabfüllung, zu unserem The Village Special Edition. Da darf ich Sie bitten, uns in die Richtung zu folgen.
Herzlich willkommen. Wir haben gesagt, wir fangen hier an zur leichten Lebermassage. Ja? Also wir stellen Ihnen hier die Whiskys vor, die wir für die Messe haben. Und dann macht man so einen kleinen Rundgang und danach werden sie alle bettfertig sein. Was wir haben, und das ist speziell, wir haben einen Special Guest hier. Wir haben frisch aus Japan eingeflogen, heute um 12 Uhr kam er. Der Chef der Destille, der uns New Make vorstellt. Ja. Wir werden ihn auch und seine Frau mit auf den Presserundgang nehmen, weil es ist wie gesagt das erste Mal, dass er Europa so gesehen hat. Hier können Sie New Make probieren. Also wenn Sie später Lust haben und sagen, ich möchte mal was Frisches, Neues probieren, werden wir hier haben. Warum New Make? Es gibt noch keinen Whisky aus dieser Destille. Whisky muss 3 Jahre alt sein. Und er ist erst 2,5 Jahre. Da müssen wir noch ein halbes Jahr warten, bis dann soweit ist. Was wir Ihnen hier gerne vorstellen, ich hoffe, es hat jeder ein Glas bekommen. Das ist gut. Wir haben 3 Whiskys. Wir haben unseren Village Whisky, jedes Jahr wieder eine Abfüllung von Chieftains und es ist jedes Jahr was anderes. Mal rauchig, mal mild, mal alles Mögliche. Heute haben wir dürfen es nicht sagen, also wir haben heute bald als reduzierte Trinkstärke in 49,47. Jetzt werden Sie sagen, warum 49,47? 49,47 ist der Breitengrad der Nürnberg Messe. Ja. Es gibt normalerweise nur eine Stelle hinterm Komma. Wir wollten zwei Stellen haben und das machen wir aber auch schon lange in letzter Zeit. Zwei Stellen hinterm Komma heißt, das hier haben wir abgefüllt im Breitengrad der Nürnberg Messe. Morgen werden Sie diesen Whisky nicht mehr sehen. Warum? Heute Abend hüpfen hier 2700 Leute rum und Sie sehen ja hier, es gibt 362 Flaschen. Wie wir die aufteilen, ich bin nicht da, das machen die netten Herren und Damen da hinten. Ich werde es nicht tun. Ja? Ja, dann haben wir noch einen zweiten Whisky, unseren Pulteney. Auch die haben wir etwas überrumpelt. Pulteney ist die zweitnördlichste Destille Schottlands und wir haben hier eine Franconian Edition. Ja? Das ist auch für Deutschland eine Weltneuheit in dem Sinn, dass wir ein Original-Destille als spezielle Abfüllung für eine Messe haben. Wir haben gesagt, unsere ist blöd, Franconian klingt gut, das klingt lecker, also haben wir hier, steht's drauf, eine Franconian Edition gemacht. 226 Flaschen, auch das ist jetzt nicht das, was bis morgen reicht. Das ist auch das große Problem, was wir haben. Pre-Opening ist ruckzuck immer ausverkauft. Warum? Die Leute, die heute Abend kommen, wissen, was sie erwartet, weil da gibt es die Leckerlis. Morgen gibt es auch noch genügend. Gibt dann 2400 Whisky statt 2500, aber es langt ja doch noch ein paar Tage hin. Ja, und den letzten Whisky, den wir... Hier haben wir ungefähr 50, wie viel? 50,7. Ja, und dann haben wir noch einen wilden Vogel. Hier haben wir Smoking Isler, der jetzt exklusiv als German Edition gemacht ist. Wir haben gesagt, nicht nur mal Franconian Edition, sonst fällt es auf. Hier haben wir einen Whisky, der in Raw Cask gemacht ist. Raw Cask heißt, der Whisky kommt direkt vom Fass in die Flasche. Und wenn Sie sehen, was jetzt hier in der Flasche passiert, das sind die Abriebe von den Fässern, die da drin sind. Und der Whisky wird unfiltriert in die Flasche abgefüllt. Das heißt, Sie haben die volle Kraft und den vollen Saft eines Whiskys drin. Also mehr geht nicht. Das ist das, wenn Sie von Schottland kommen und sagen, da in dem Warehouse, da hat er viel besser geschmeckt, da war der richtig gut. Ja, weil Sie den probiert haben. Normalerweise kriegen Sie filtrierte Whiskys, ja. Und hier haben Sie eben naturrein, ein paar Bröseler sind drin, aber es ist Kohle, die geht durch, ja. Wir haben schon, ihr habt schon probiert, geht durch, oder?
Lecker.
Haut hin. Wir haben diesmal Wasser aus Schottland. Ja. Also ausgesaus, werde es auch gleich erklären. Das ist Wasser, das verwendet wird eigentlich für den Whisky. Und da wir nicht ganz so trocken da sind, haben wir auch einen passenden Whisky, einen super leckeren, einen unabhängigen Abfüller. Werden Sie sagen, ui, den habe ich doch da drüben am Stand auch schon gesehen. Wir sind seit letzter Woche erleuchtet worden, die Whiskys auch in Deutschland zu verbreiten. Ja. Aber zum Wasser...
Whisky hat eine wunderbare Komplexität von Geschmacksstoffen, weshalb Experten empfehlen, einen Schuss reines Quellwasser zu verwenden, damit sich die Geschmacksstoffe entfalten können. Die Zugabe von Wasser zu Whisky entfernt das Alkoholprickeln und setzt mehr Geschmacksstoffe für ein intensiveres Geschmackserlebnis frei. Also wir haben ein Highland-Wasser, ein Speyside-Wasser und ein Islay-Wasser. Das Highland-Wasser ist ein hartes Wasser, durch Kalkstein und roten Sandstein gefiltert. Das Speyside-Wasser ist ein weiches Wasser, durch Granit gefiltert. Und das Islay-Wasser ist höher in natürlicher Umgebung, also dieses Islay-Wasser mit dem Islay-Whisky trinken.
Die Messe steht ja dieses Jahr unter japanischen Whisky. Alle haben sie japanische Gläser, die meisten wenigstens, ja. Wir haben also hier speziell ein japanisches Zeichen auch drauf, ja. Das gleiche gibt es auch mit japanischer Schrift, ja, haben wir auch speziell gemacht. Das haben wir aber jetzt speziell wegen euch gemacht, sondern wir haben zwei VIPs, Taiko und Mika. Taiko und Mika come from Japan. Er kam extra jetzt aus Japan, hier mal schnell hergeflogen, um japanischen Whisky in Europa oder in Franken, Franken ist nun mal Europa, ja, den Whisky hier vorzustellen und auch diese Kultur mal über Whisky, diese Brücke herzustellen. Das ist alles japanisch, einer ist nicht ganz japanisch, hier sind wir in Taiwan mit dem Whisky. Es sind aber auch, ja, da ist auch ein Schottischer dabei, aber das meiste ist japanisch, oder?
Ja. Taiwanesischer. Also hier Hibiki ist japanisch, Hakshu ist japanisch, Chichibu ist japanisch. Und hier noch die Weltmeister, ist auch Yamazaki auf der Seite, das sind alles die Weltmeister-Whiskys. Aber unterschiedliche Länder.
den? Was sollte man probieren?
Es kommt auf die Geschmacksrichtung an, was man gerne mag. Also die Japaner zeichnen sich dafür aus, dass sie nicht nach Rauch schmecken, sondern eher floral sind. Also sehr viel mit Früchten, mit Aromen gemacht worden sind. Also gerade Hakshu ist etwas rauchig und sehr zitronig. Also ein ganz, ganz spezieller Geschmack. Das trinken die Japaner wahnsinnig gerne, auch im Sommer.
Wird in Japan der Rauch gewonnen? Kommt der tatsächlich aus Torf?
Aus Torf, ja, genau. Aber es gibt ganz, ganz wenige japanische Whisky, die Rauch haben. Ganz wenige. Also deshalb zeichnen sie sich auch aus und heben sich ab von den Schotten.
Also wir sind so wie im Norden, so wie auch im Süden unten, wie mitten in Japan. Klar, es gibt im Grunde genommen zwei große Konzerne, die den gesamten japanischen Markt bestimmen. Das ist einmal Nikka und einmal Suntory und ein paar kleinere japanische Destillerien gibt es natürlich auch noch. Sagen wir mal, mit die bekannteste wird sicherlich Yamazaki sein. Das war auch von Jim Murray World Whisky of the Year 2016. Hat eine extreme Preissteigerung. Wenn ich mal überlege, Ausgabepreis waren 300 Euro, aktuell 4000 Euro die Flasche.
Also wir sind hier am letzten Stand, das heißt nicht, dass wir jetzt, wir mussten ein bisschen abkürzen, wir haben insgesamt ja an die 80 Stände, wir haben jetzt nur ein paar rausgesucht und am Schluss haben wir immer unsere Superlative. Die Superlative ist Very Peaty, Very Smoky. Very Peaty, Very Smoky heißt, wir haben den stärkst getorftesten Whisky der Welt hier. Ne? Der stärkst getorfteste Whisky der Welt heißt, ich stehe nicht davor, Octomore in allen Varianten. Hier raucht es und stinkt es gewaltig. Also wer jetzt sagt, so, ich will mir was geben und will morgen noch Spaß haben, also mit diesem Aroma, dann sollten Sie sich einen einschenken lassen. Also wer Lust hat auf was Rauchiges, wäre jetzt hier richtig. Wie gesagt, wir reden hier über klassisch Bruichladdich Distillery und Bruichladdich Distillery macht drei verschiedene Arten des Whiskys. Eine Unpeated Version, ist so schön, heißt das eine ungetorfte Variante, bis zu Port Charlotte. Hier die rauchige Variante. Und am Schluss die extrem rauchige Variante. Und die werden wir gerne probieren, wer denn möchte.
Port Charlotte ist eine kleine Stadt in der Nähe von Bruichladdich, wo unsere Distillerie in Schottland ist. Port Charlotte, wir haben letztes Jahr, ungefähr im Sommer, wurden die Raritäten verändert. Wir haben einen Port Charlotte zum 10-Jährigen, der hier natürlich gerade nicht steht, aber der 10-Jährige, der ist rausgekommen. Dann ein Isla Barley. Isla Barley ist der Port Charlotte, der mit der Isla Gerste produziert wurde, von 2011. Die liegen immer meistens bei 7 Jahren. Und dann haben wir einen MRC, das ist von meiner Kollegin, der Lieblings-Whisky, also Lisas Favorite. Und der MRC, das ist einer, der ein Jahr zum Schluss in einem Rotweinfass gelagert wurde. Der Octomore ist immer noch der rauchigste Whisky der Welt. Wir haben vor 1,5 Jahren circa, da kam der 8.3er auf den Markt. Der 8.3er wäre dieses edle Fläschchen. 8 heißt die 8. Edition von einem Octomore. Die 3 betitelt die Isla Gerste. Auf den anderen Flaschen hier davor wäre die 1 hinter der Edition. Die 1 ist schottische Gerste aus dem schottischen Festland. Hier haben wir Editionen, die 10 Jahre alt sind. Einmal die First Edition, Second Edition und die Third Edition. Die 10-jährigen Octomores. Die Octomores sind meistens zwischen 5 und 8 Jahre alt. Standard Octomores. Und der 8.3er, der hat 308 ppm. Also das ist der torfigste Whisky gerade auf der Welt und auf dem Markt.
Die Führung über die Messe ist an dieser Stelle beendet. Jetzt wird es Zeit für Interviews mit den einzelnen Brand Ambassadors und den Leuten an den Ständen und dafür, dass sie was über ihre Whiskys erzählen.
Ich bin der Andreas Hertl, ich bin der Brand Ambassador für Malts of Scotland, eigentlich schon seit 2009. Ja, also von Anbeginn an. Und bin ich mitgewachsen mit der Firma.
Ich habe mich gerade gefreut, als ich gehört habe, dass ihr versucht, eure Flaschen so ein bisschen über die Tage zu verteilen. Das heißt also nicht nur am ersten Tag, ja, ihr habt Pech gehabt, Leute, die am zweiten Tag kommen, es ist alles weg. Ihr habt so ein bisschen gesagt, wir heben was auf, auch für den zweiten, eventuell sogar für den dritten Tag.
Ja, das machen wir auf alle Fälle, weil es ist wirklich schade, wenn jemand am Freitag einfach nicht auf die Messe kann oder kein Ticket mehr bekommen hat. Und dann kommen die Leute morgen und dann sagt man, ah, hat es alles gestern gegeben, aber alles schon weg. Nein, also von unserem Messe-Bottling, das wir gemacht haben für die Village, heben wir auf alle Fälle was auf. und von anderen Sachen auch. Gut, da wo wenig da ist, 6 Flaschen nur, da kann schon sein, dass dann morgen dünn wird. Aber ja, ich werde auf alle Fälle einiges wegstellen für morgen.
Und ich habe gesehen, hier gibt es auch noch was Spezielles, Bottled for Feinschmecker. Das heißt, ihr hattet ein Tasting und habt noch ein bisschen was übrig von dem Linkwood 1984.
Ja, wir machen jedes Jahr ein paar Abfüllungen exklusiv für die Zeitschrift der Feinschmecker. Und da heben wir natürlich auch für uns selber auch immer ein paar Flaschen noch auf. Das sind immer ganz limitierte Abfüllungen. Und das bringen wir dann für besondere Messen, wie jetzt Nürnberg, bringen wir dann ein paar Flaschen mit. Weil das sind ja Dinge, die was Besonderes sind und die man sonst eigentlich nur als Abonnent der Zeitschrift kaufen konnte.
Beim 84er Linkwood würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie sowas schmeckt, weil 84 haben die ja noch ganz anders sozusagen ihren Whisky gebrannt. Was unterscheidet den Linkwood 84 von dem, sagen wir mal, Linkwood 90 oder vielleicht auch 2000?
Ja, also das eine ist schon richtig, die Whiskys in den 80er Jahren, diese alten Destillationen waren tatsächlich anders. Man hat teilweise auch mit anderen Hefesorten, anderen Gerstensorten gearbeitet. Das ist das eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass wir hier ein Pinot Noir Rotweinfassreifung haben, was dem Linkwood natürlich nochmal so einen fruchtigen Touch auch mitgibt. Also das hat schon noch Veränderung auch gebracht in dem Whisky, diese Weinfassreifung.
War aber nur ein Finish, oder?
Das war nur ein Finishing, genau. Ja, insgesamt ist der von 84 bis 18 im Fass gewesen, also 34 Jahre. Aber diese Weinfasslagerung macht man mal über 2-3 Jahre, länger normal ist ja nicht, manchmal bis ein Jahr, weil das schon ganz schön beeinflusst. Vor allem, wenn man jetzt einen Linkwood hat. Wenn man jetzt einen Laphroaig nehmen würde, da könnte man auch mal 10 Jahre in einem Rotweinfass bleiben. Der Torf wäre immer noch da. Aber beim Speyside Malt muss man schon ein bisschen gucken, dass der Rotwein den Whisky nicht wegschiebt.
Was habt ihr denn in diesem Jahr für die Messe Spezielles gemacht?
Wir haben einen Bunner Herren gebottelt, und zwar einen getorften, den es ja nicht so oft gibt. Also gepeated Bunner aus dem Sherryfass, aber nicht so jetzt was ganz Dunkles, sondern Fino-Sherryfass gewesen. Das heißt, der Whisky ist von der Farbe her relativ hell, hat aber eine schöne Süße und natürlich einen Torfrauch, und das ist eine tolle Kombi, ja. Das ist jetzt für die Village die einzige Messeabfüllung, aber wir haben im Endeffekt lauter Neuvorstellungen an Fässern dabei, von günstigen Sachen bis hin zu einem McKell 1989 aus dieser Diamond-Serie, der fast 30 Jahre im Sherryfass war und der dann auch 599 € kostet.
Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was macht Malls of Scotland aus?
Malls of Scotland, also die eine Geschichte ist, es sind wirklich alles Einzelfässer, die Sachen sind unfiltriert und farbstofffrei. Die Fässer werden extrem von dem Thomas Ebers, von dem Inhaber, kontrolliert auf Reifezustand, und wirklich, es wird nur dann abgefüllt, wenn er sagt, der Reifezustand ist perfekt. Und das ist halt mal nach 12 Jahren und mal erst nach 30 Jahren. Und mittlerweile kauft er auch seine eigenen Sherry- und Wein- und Amarone-Fässer und legt diese Whiskys komplett rein in diese Fässer. Das heißt, er kontrolliert beim Fasseinkauf schon die Qualität des Fasses und dessen Vorbelegung. Und so hat er im Endeffekt Produkte, die er selber mitkreiert hat, und kauft nicht einfach ein Sherryfass, das er irgendwo aufgekauft hat. Eins muss man natürlich auch immer sagen, alles ist auch ein bisschen Geschmackssache. Wo der eine sagt, das ist mir jetzt ein Touch zu holzig, sagen andere, ah, das passt aber gut dazu. Also das ist schon die eine Geschichte, das ist immer schwierig zu sagen, ist das jetzt wirklich top. Wenn man das jetzt als reiner Verkoster betrachtet, kann man natürlich ganz brutal sagen, naja, da ist zu viel Holz oder nicht, oder da ist eine Offnote oder ein Fassfehler oder irgendwas. Das hat aber nichts damit zu tun. Trotzdem wird man Leute finden, die Fassfehler lecker schmeckend finden. Also das ist die eine Geschichte. Ne? Man kann es quasi auch nie jedem recht machen. Was ist bei uns außerdem noch besonders? Naja, dass wir den Westfalen haben. Also einen deutschen Whisky aus einer eigenen Distille oder aus einer Distille, die für ihn arbeitet, der absolut nicht deutsch schmeckt. Also der in Blindverkostungen sofort als Schotte durchgeht. Das werde ich heute Abend auch wieder in der Blindverkostung zelebrieren, und die Leute werden es nicht erkennen, da bin ich mir ganz sicher.
Von Malls of Scotland gucken wir zu Claxton's, einem weiteren unabhängigen Abfüller, der unter anderem nicht nur durch seine besonderen Fässer, sondern auch durch die Flaschenformen, die an überdimensionale Parfumflaschen erinnern, auffällt.
My name is Hugo Capriccioso. I'm the Brand Development Manager for Claxton's Whiskey.
So Claxton's Whiskey is an independent bottler, and it's not in Scotland, it's in England.
Yes, indeed. Basically, we are based in the north of England, just 2 hours drive from Scotland. We do have all our operations in Scotland because our whiskies are sort of in the sort of overwhelming majority Scotch whiskies. So we do have, we do work in Scotland. But the company, the offices of the company are based in the town of Ripon in North Yorkshire, in England.
So, to be a Scotch whisky, the whisky must be in a warehouse in Scotland and bottled in Scotland. So everything about the whisky is in Scotland, and just the office is in the south.
Yes, indeed, that's correct. So, if you look at our bottles, the labels on the bottles say very clearly that if it is Scotch whisky, it's distilled, matured, and bottled in Scotland.
And do you have a lot of warehouses right now, or is there a special warehouse you use from another company?
Until now, we've been outsourcing warehousing, but we at the moment there are plans for having some. Well, there's not much I can disclose about this at this time. I'm sorry, but there may be some news maybe towards the summer that we can talk about on that regard.
Okay, that sounds interesting.
Sorry for being a bit what in England they call cloak and daggers, but obviously we have established sort of business partnerships, and we can't sort of we don't want to compromise those business partnerships. But we do have, obviously our intention is to sort of grow the company, and maybe part of that is sort of increase our storage capacity in Scotland.
So to be an independent bottler, you need a lot of casks. So you have a variety of different whiskies. How's the outturn for Clexens? So is there monthly outturn from different casks? So how many casks are there, and how many outturns are there?
That's a question that we get asked all the time. How many casks we've got in our warehouse? It's not something that's easy to answer, because the quantity of casks keeps being in like a fluid state. So we do keep acquiring new casks all the time, and we do bottle some, and we do sell some of other casks. We sell to, for instance, blending companies. So there's not, I can tell you, like, there isn't like a fixed number of casks that we've got, because it's always in transition. We are, as I say, we are growing. And when we started, the company started with just 3 casks of whiskey back in 2015. And now we are releasing part only, if we're only talking about our standard core range, we are releasing somewhere between 20 and 30 casks every year, plus any other exclusive casks like the ones we've done for Pinkernels. So we are releasing quite a lot number of casks of throughout the year, and our outturns are usually 4, so more or less about like the seasons. And each outturn we are bringing out around 6 to 8 different new casks.
Is there a philosophy behind the casks and the releases?
So there is the philosophy of the company founders is because they were whiskey fans when they started collecting whiskey, and they started with bottles and then they started collecting casks. But basically is we want a whiskey that is really good quality, but also it's a whiskey to drink, not just to collect. So it's not a whiskey to, although we've got many people who collect Claxton's whiskies because the bottles are really nice and the quality of the whiskey is good, and they are limited editions essentially, but the philosophy is good whiskey to drink, and as natural as possible.
Interesting point as well is you have very young whiskies as well as very old whiskies.
Uh-huh.
Because you write on it, it's a 6-year-old, for example, a Kolaila.
Uh-huh.
And the taste is quite good.
Uh-huh.
And you have a, what's the oldest, 27 years right now?
So we have, of the single malts, we have a 26-year-old Ochentoshan, which was 26 years in a sherry hogshead, which is really, really beautiful. We have an older whiskey, a grain whiskey, which is 32 years old, Dumbarton. But that's obviously, that was I think that was the yield of that cask was 96 bottles, so that sold out pretty much immediately. But we do have younger whiskies, and the reason for that is, there's not just one reason, there's various, but for instance, in the case of the PT whiskies, peat is much more vibrant in young whiskies because with age, the peat phenols, they sort of tend to decrease in the whiskey. So you get a more sort of mellow smoke in the whiskey, whereas nowadays lots of whiskey drinkers prefer the sort of the strong, the fiery sort of very assertive peaty whiskies, which most will be sort of young at the young sort of stage of the whiskey.
Is there a whiskey which is your favorite?
That's another question that we get asked frequently. So our whiskies are like our children. They're all different, but we love them all more or less in the same way. I personally tend to like whiskies that are balanced, so they're not just like overly sherried or overly peaty. I like a balance. I like a complex whiskey, so I tend to go for whiskies from the Highlands regions, which are a bit spicy as well. And preferably sort of around the sort of 20 years old. At the moment, from the winter outturn we had, I quite like the Tieninik, 19 year old. It's really, really lovely.
And let's talk about the bottles. They look different. They look like a flacon. Like a really big perfume bottle.
Yes, yes. So, it's what we call a decanter style bottle. It's a style of bottle that you see most with cognac and not very much with whiskey. But because we are a family company and we started only about 3 years ago, we wanted something that stood out because our marketing budget is not much sort of very big. So we needed a bottle that would catch people's eyes and catch the attention. And also that shows that the whiskey inside is good quality. At the moment, our labels are very informative in a sense, the front label. So there isn't much need for a back label. It doesn't mean that's gonna always be like that. It might change in the future if the label gets redesigned, for instance. But our labels, what we try to do with it is have as much information about the cask of whiskey. So all the provenance, that's a very important thing to us. So we've got cask type, cask number, number of bottles from that cask, date of distillation. So we even have a space for a little map of the region. So we try to put as much information for the consumer, for the whiskey buyer to be comfortable and confident that they are buying a good whiskey, a good quality whiskey, and they can trace it back. And we, if you want and if you contact us, we can even sort of provide you copies of the cask certificates. To us, it's all about having the transparency and the information of the whiskey and having sort of that, because that's what the consumers expect from us.
Das war der kurze Ausflug zu Klecksens auf der Whisky-Messe auf der Village hier in Nürnberg am Stand von Pinkernels Berlin Salzburg. Ich bin weiter unterwegs auf der Village, die Whisky-Messe, und hier am Stand von The Lakes Distilleries und spreche mit
dem Uwe Löscher. Hallo.
Was ist dein Job für Lakes Distilleries?
Unser Job ist es hier, den Marktgang in Deutschland zu begleiten, auch die Marke hier selber erstmal zu vertreten und bekannt zu machen mit den jeweiligen Produkten, die uns momentan hier zur Verfügung stehen. Und natürlich auch hier am Mann zu arbeiten, Informationen rüberzubringen. Die Neugier ist ja groß entsprechend.
Bei euch gibt es noch diesen Spruch oben drüber, der Whisky, der über Grenzen geht. Und das hat damit zu tun, dass ihr tatsächlich kein schottischer Whisky seid.
In der Tat, das kann man so sagen, ist auch der Ansatz. Letztlich, man hat so ein bisschen einen marketingtechnischen Kunstgriff getan, um zu sagen, das ist kein Blend, das ist ein Hybrid-Whisky. Da könnte man natürlich ein bisschen schmunzeln. Wie gesagt, es ist ein marketingtechnischer Kunstgriff, ist dergestalt, es ist ein Blend aus fünf verschiedenen Single Malts, und zwar jenen des eigenen Single Malts, der Dreijährige. Das ist dann fast schon so ein bisschen Geheimnis. Ein 18-jähriger Bannerhaven mit entsprechend mit an Bord und ein Aaron, kein näheres Alter bekannt, das weiß ich. Die anderen zwei sind uns allerdings ebenfalls nicht bekannt. Ja.
Das heißt, ihr braucht tatsächlich auch noch so ein bisschen, ihr habt jetzt gerade den ersten Whisky rausgebracht, sozusagen den ersten Outturn, und ihr haltet euch so an diese schottischen Vorschriften, also Whisky muss 3 Jahre alt sein und Co.
Selbstverständlich. Das ist natürlich für alle bindend. Wenn er sich Single Malt irgendwann mal schimpfen oder, sagen wir mal, besser adeln lassen möchte, dann ist das natürlich das Mindestalter. Das wird natürlich auch nicht unterschritten. Und das ist eben auch das, was gerade eben erst in den Markt hineinkommt, jetzt im Herbst, im September, im Oktober. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Kommen dann die ersten Single Malts in der Lakes Distillery heraus. Und ja, wir sind selber schon sehr gespannt, weil wir eben darüber noch keine genauen Informationen haben.
Kannst du uns ein bisschen was über die Distille selber erzählen? Wie sieht es da aus? Wo kommt das Wasser her und so?
Ja, also das ist eigentlich, was das betrifft, ein echter Glücksgriff, kann man schon sagen. Nicht nur für die Whisky-Industrie selber, auch für die Gründer, für die Founder selbst. Es ist im Lakes District in Cumbria verortet, also im Norden von England, zur Grenze von Schottland hin in den Lowlands. Deshalb auch das Thema der Whisky, der über Grenzen geht. Hier haben wir ja zum einen den Steel Bonnet, der als Hybrid-Whisky ja gilt. Und da ist halt die Vermählung aus dem Schotten und den englischen Malts. Und die Steel Bonnets selbst bezeichnen berittene Soldaten, die im Prinzip als Grenzpatrouille seinerzeit diesen Bereich England und Schottland befriedet haben, beziehungsweise kontrolliert haben und patrouilliert haben. Dadurch hat man sich weder so als Schotter noch als Engländer gefühlt, weil man so ein bisschen zerrissen war in dieser Grenzregion, und es hat so eine eigene Mentalität auch hervorgebracht. Deswegen ist es eben dieses Ding, was über die Grenzen geht. Man diffundiert so ein bisschen kulturell, man hat eine eigene Kultur auch teilweise geschaffen, eine eigene Mentalität halt. Ja, die Distillerie selber, wie gesagt, ist 2012 gegründet worden. Seit 15 destilliert man. Man hat 12 Millionen Pfund investiert in Destillationsanlagen. Man ist momentan bei einer Kapazität von ca. 1,2 Millionen Litern. Das ist für einen vermeintlichen Neueinsteiger schon eine beachtliche Zahl. Also in der Größenordnung steigen die allerwenigsten ein. Wenn ich an Kings Barnes jetzt denke, dann strebt man irgendwann mal 600.000 Liter an. Dann ist das schon mal eine Ansage. Und das Kings Barnes ist schon noch ein beachtliches Projekt auf alle Fälle. Die Gründer sind auch keine Unbekannten. Man kommt aus der Ecke Balvenie, man kommt aus der Ecke Diageo, McKellen und eben mit Paul Curry, dem Gründer von Aaron. Natürlich eben auch hier jemand mit einem Whisky-Hintergrund. Also eigentlich richtig alte Hasen.
Du hast jetzt schon gesagt, den Steel Bonnet, den sehen wir hier am Stand. Da sehen wir noch was. One, was ist das für einer?
The One war im Prinzip das erste Produkt, um sozusagen natürlich auch, ich würde jetzt sagen, die Cash Cow natürlich ein bisschen, sag ich mal, zu sein, um auch eine Refinanzierung neben den anderen Produkten, die da Wodka und Gin heißen, natürlich auch ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen. Ist ebenfalls ein Blend aus 25 verschiedenen Single Malts. Englischen und schottischer Provenienz. Irischer und schottischer.
Also auch da nochmal was Übergreifendes.
Auch da nochmal was Übergreifendes. Und hier allerdings auch für den Barbereich, sag ich mal, konzipiert. Sicherlich funktioniert er auch als Sipping Drum, keine Frage. Aber in erster Linie ist er natürlich auch für den Cocktail durchaus eine schöne Basis.
In welche Richtung wird es denn gehen? Werden wir auch was Rauchiges bekommen? Gibt es viele unterschiedliche Fässer, die in den nächsten Jahren anstehen?
Ja. Auf alle Fälle. Also man ist natürlich klar, aufgrund der Herkunft der jeweiligen Mitstreiter dort und auch des Fachhintergrundes, würde es natürlich quasi die ganze Bandbreite geben. In welchen Abständen oder in welchem Zeitraum, das kann man heute noch nicht sagen. Man kann aber jetzt auf alle Fälle schon, ist es absehbar, das erste Fassfinish auf der Basis des eigenen Blends auf alle Fälle kommen werden. Es wird auf alle Fälle Single Malts logischerweise geben, auch für den Collector wird was dabei sein. Also da wird es Collector Editions geben. Darüber hinaus gibt es ja schon, hier oben siehst du den Genesis zum Beispiel, schon Single Malt, die allerdings in dem Fall in einer sehr kleinen Auflage von 100 Flaschen aufgelegt wurden, ausschließlich verauktioniert wurden bei Whisky Auctioneers. Die Nummer 1 hat seinerzeit 7.900 Pfund gebracht. Die beiden hier oben waren nicht ganz so teuer, aber sie waren auch schon vierstellig, jedenfalls. Also wir reden von knapp 1000er, und zwar Pfund in dem Fall.
Wie läuft es hier auf der Messe für euch?
Wir sind hier erstmalig dabei, wie gesagt. Ganz klar für uns, nicht zuletzt, dass eine ziemlich große Range im Hintergrund steckt, was also an neue Editionen kommt, sind wir nächstes Jahr natürlich immer mit dabei. Eben dann mit entsprechend vergrößertem und besserem und größerem Umfang an Vielfalt. Und wir sind einfach hier von den Gesprächen, die wir führen, die Feedbacks auf die Whiskys selber, die jetzt nur als Blends vorliegen, schon sehr angetan. Publikum ist sehr kompetent, blickig, kritisch auch und zum Glück auch kritisch, weil hier kriegen wir ehrliche Feedbacks. Ja, man hält nicht hinter den Berg, aber die Mehrheit ist einfach so gestaltet, dass man sagen kann, ja, wir haben hier ein positives Resümee durch und durch, kann man eigentlich so sagen. Wir sind also nächstes Jahr auf alle Fälle dabei. Das kann man schon so sagen.
Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur zweiten Stunde Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z in der April-Ausgabe 2019. Und wie erwartet sind wir auch in dieser zweiten Stunde unterwegs auf der Whisky-Messe in Nürnberg auf der Village. Es wird auch ein wenig umrum gehen und wie schon in der ersten Stunde sind die Interviews teils in englischer, teils in deutscher Sprache. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris.
Ich bin weiter unterwegs auf der Village. Hier am Stand, an dem gibt es ganz viele Sachen, Edradour, Signatory und Gordon MacPhail's, aber auch Port Escaig von Islay und es noch so ein paar andere Spezialitäten. Und das Ganze ist ein Gemeinschaftsstand sozusagen von einem Generalimporteur von Kirsch Whisky. Und ich spreche hier mit, I'm talking to
KT Kennedy from Elixir Distillers. So I am here representing Elixir Distillers. I'm an ambassador for the company and we are the independent bottler of Port Escaig and elements of Islay.
You're selling whiskey, but you're not producing whiskey.
That is absolutely right. We are a bottler, so we don't make any whiskey as such. We don't have a distillery. But with Port Escaig, we have created a style of whiskey which welcomes people into drinking Islay whiskies. It represents everything that Islay is all about, with gentle peating, fruity, and light cask influence. So really well-balanced, peaty Islay whiskies. Which are made to show us everything that Islay's about. So Port Escaig was not a distillery. It's never been a distillery to my knowledge, unless there was an illegal distillery there at some point, which is possible. However, Port Escaig is one of the main ferry ports for arriving onto the island. There's two ports, there's Port Escaig and Port Ellen. So a lot of people, when they arrive into Islay, will come to Port Escaig. So we named our whiskey after that port because it's the beginning of a journey into Islay. We are actually based in London. Our office is in West London, in Park Royal. It's a very exotic place. All of our whiskies come from Islay, and our bottling is all done in Scotland.
It has to be, otherwise it wouldn't be Scotch.
Exactly, that's correct. It has to all be done in Scotland, distilled, matured and bottled in Scotland.
What can you tell us about the elements of Islay? Because it's smaller bottles and it's very, I would say, special casks you found.
Indeed, we have some very, very special casks in the Elements of Islay range. So we actually began bottling Elements of Islay before Port Escaig in 2006. And the idea was essentially to bottle very, very small batches of very, very good whiskey. We never put any age statements on the bottles and we don't name the distilleries on the bottles either. So the whiskey is, it's all about what you get from the whiskey. It's about enjoying new things and discovering new whiskey. So we have, we've made a periodic table of Islay distilleries. Essentially on every bottle you'll find two letters indicating the distillery and a number indicating the batch. So for example here today we have the LP9, which is a Laphroaig, the ninth batch of Laphroaig we've done, and like you say, it's a very special cask. This is actually distilled in 1998 and bottled last year, so it's around 20 years old and from one single Pedro Ximenez sherry butt.
And for sure there is no filtering, no colour adding.
Absolutely not. Across all of our ranges, everything is non-chill filtered. We never add any colour. It's all about quality whiskey. Yeah, for everything we do.
When we step to the Porras keg, so we have a lot of different bottles here. The funny thing is, there's a 45-year-old Porras keg.
Indeed there is. This is a very, very special bottle at an incredible price here in Germany, I have just discovered. This is a 45-year-old whiskey. As I say, we don't actually name distilleries on the bottles with Porras keg. This is a distillery in the north of Islay, and it was distilled in 1968. And it was bottled from five. You want this? So it's bottled from five sherry butts, and it's beautiful, really intense tropical fruit. Give you a smell.
What a nice smell! It smells like, yeah. If you ever have done a warehouse tasting, you can get that smell maybe.
Yes, indeed. It smells fantastic.
But it's not a blend. It's from the same distillery, the casks.
Absolutely. Everything in the range of Porras keg is a single malt. We don't name the distillery on the bottles, but everything is always a single malt done in small batches. So even our two core expressions, the 8-year-old and the 100 proof, are still made in small batches of around 40 to 60 casks at a time in each bottling.
What about the 100 proof? Is this for the American market or why 100 proof?
In fact, we have a different one for the American market called 110 proof. The reason being our 100 proof refers to the old imperial measurement in the UK, which is exactly 57.1% ABV. Actually, 57.15% to be exact, which is 100 proof. So this is our cask strength bottling, which is not quite cask strength. We bottle it at 57.1%, which to give us a kind of richer, creamier, quite full-bodied whiskey.
What's going to be next on the market?
It's a fantastic question. So we have a couple of things coming soon. In April, we will be releasing a 10-year-old. So we began bottling Porras keg in 2009. So this year is our 10th anniversary, so we'll be releasing a limited edition 10-year-old to celebrate the occasion with a nice silver sparkly label. And this will be from the same distillery as the 8-year-old and the 100 proof, but it is, although it's a single malt, it is a mixture of refill hogsheads, a little bit of first fill bourbon casks and a little touch of sherry in there as well. But the sherry casks actually came from a Solaris system, so it's a really interesting old wood that we've used to get a very interesting style of whiskey.
Wow, there's a sample. At the Village in Nuremberg, was it okay or good?
It's absolutely fantastic. This is my first time at a German whiskey festival, and honestly, it's been absolutely wonderful. Everybody at Kirsch is wonderful. I've had a very, very good time, and everyone's been great.
So, es ist Sonntag auf der Whiskymesse und ich habe gerade meinen ersten Whisky im Glas. Es ist ein kleines Sample, aus dem ich probieren durfte, und zwar ist das der Geburtstagswhisky von Porras keg. Die feiern ja dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und bringen dafür Special Bottling auf den Markt, natürlich kommt aber erst noch, aber im Sample war schon auf der Whisky-Messe. Angenehmer Rauch in der Nase, eine Süße ist da. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Distille es ist. Ich lasse mich mal überraschen, ist auf jeden Fall in der Nase schon mal sehr angenehm mild und zugleich rauchig. So, ich bin weiter unterwegs auf der Village, es ist Sonntag und ich bin am Stand von Isle of Rasay Distillery und das ist eine ganz neue Distille, das heißt, die haben noch keinen fertigen Whisky, aber doch ein paar Sachen hier am Stand. So, could you please introduce yourself and what you do for the distilleries of Rasay?
So, my name is Chris Hoban. I work for the Rasay Distillery, looking after the sales in UK and Europe. So,
it's a very new distillery. That means you have some new make, but not a finished whisky yet.
Yes, that's right. So, we started distilling about 16 months ago. So, at the end of 2020, we'll have single malt whisky. So. Yeah, so our oldest spirit right now is about 15 or 16 months old. So,
and it's in which type of casks?
So we have filled ex-bourbon casks, new oak casks, Bordeaux red wine casks, and some rye casks, so casks that contained American rye whiskey. So,
I already had a sip of the new make, and there was a very nice peaty one and an unpeated.
Yes, so 9 months of the year we do unpeated single malt spirit. 3 months of the year we do heavy peated. It gives us the option to bottle an unpeated, a heavy peated, or mix together and release a medium peated.
What kind of philosophy does Rasslet have?
The real concept is to make good young whiskey, and really we want to do that by doing things like long fermentations to get as much fruit as well as smoke into the whiskey. We have a good amount of copper contact in our stills, and we're maturing on the Razzie and watering using Razzie water. So everything is really as local as possible, but also as much flavor as possible. So.
And it's an interesting process because you're right beside the Isle of Skye. So was there any distillery before on Razzie?
So there are evidence of illegal distillation on the island of Razzie. You're looking about 150 years ago. Because it's an island off of an island, so it'd be quite easy to avoid tax. Back then, not now. But yes, there's not been a legal distillery on the island of Razzie. And our nearest bigger neighbour is Talisker. They're about 10 miles away from us. So,
who funded Razzie?
So Razzie has two founders, a chap called Alistair Day. He was a blender, and his family history is in blending. And he decided in 2012 that it made sense to produce his own whiskey. So he decided to build a distillery. And then he looked for an investor, and there was another investor, an Edinburgh-based investor, a guy called Bill. And he wanted to build a distillery, and the two of them met, and it was perfect. So, yeah.
And when did they decide it has to be on Razzie?
So Bill, one of his very good friends, said, look, there's an amazing site on the island of Razzie. The view is beautiful. There is space. You should look at this. So they drove up to look at this site. They found plenty of water directly beneath the site and enough space for a distillery and a small hotel. And they thought, well, fantastic. So, yeah.
So they started building, and now they are in the process of producing whiskey, of maturing whiskey. And we're looking forward. How huge is the capacity of Razzie?
So we can produce about 150,000 litres per year. That's two shifts, 5 days a week. So we could potentially go slightly higher than that if we were to work weekends. But I think in terms of the amount of staff we have, I think that's the perfect amount for us for the next few years anyway.
We know the water comes from Razzie, but where does the malt come from?
So currently our barley comes from between Inverness and Speyside, and so will the peat. We have one field on the Razzie that is our own barley, so we produce one batch a year of Razzie barley spirit. And we're trying to get more fields, and we may even grow barley on Skye as well, but the majority of our barley is Speyside and Inverness.
I think it's really hard to grow on an island because you have so little time to mature the barley.
Yeah, so most barleys want to harvest in September. Razzie's wettest month is September. So it makes it slightly harder. We worked with the Highlands and Islands University on the right on interesting barleys that would grow on the island. So it's mainly Scandinavian barleys, because as soon as they see the sun, they grow and they want to harvest. So.
Oh, that's a nice fact. Interesting.
Yeah. I mean, it makes sense because the island would have been at one point invaded by Vikings. So it's like the barley is coming home in a way. So, yeah.
So we're here on the village now. How is it going?
Oh, it's been a fantastic show, to be honest. This is my first year at Nuremberg, the village. It's our second year as a company here. It's just really busy, and people are very interested, and they like to hear about new things, and it's just fantastic. So, and also, people seem to have been very keen to come and visit us and come and stay with us in the accommodation and do the tour. So
what we can find here at the village, you have a lot of different whiskies and blends. There's some grain. Where's it from? Where's the connection to Razzie?
Yeah, so most small distillers have a decision to make when you invest in a new distillery. What do you do while you're waiting? You know, because you have to wait 3 years at least for single malt whiskey. We decided to do independent bottlings. So we bought casks from other distillers, blended and bottled. And it's to show the style of whiskey we're aiming to get to with our distillery. So we made the Razzie While We Wait. This is a lightly smoked single malt that's bourbon matured and red wine finished. We made that with a partner distiller in the Highlands to our specifications using our casks. And we are producing something quite similar at our distillery. We then also made a grain whiskey that's quite sherried, because we plan to make a grain whiskey at the Razzie distillery as well, which is quite unusual. And then we have a 28-year-old blend and a 27-year-old single grain. This is more to do with Alistair's family business. So this is more his blending history and his single cask history. So
the focus is on whiskey, but many distills, very new ones, they produce gin because it's very quick, it's very fast. Will there be any gin?
Keep your eyes peeled. We are looking at a few different things just now. So whether we bottle some new make, whether we look at cask samples as limited editions. We've considered gin, but I think, stay tuned. See what happens. So, yeah.
Okay, so we're looking forward to see you next year at the fair. Is it already finished then?
We will be 5 months away, probably, yeah. So next year I hope to have older cask samples, maybe some new experiments. And then I think the first fair we will have Razzie single malt will probably be Frankfurt in the December, so yeah.
Also ich bin hier am Stand von Prineos. Hier gibt es Compass Box und viele, viele andere Whiskys und spreche mit
Gerd Schmierschneider.
Wir haben uns letztes Jahr schon auf der Village gesehen und das Jahr davor. Jedes Jahr gibt es was Neues. In diesem Jahr interessanterweise mal nicht der schottische Whisky unbedingt der neue, sondern nennt sich The English.
The English Whisky Company, genau. Ist ein Familienbetrieb, gegründet worden von James Nelstrop, der leider schon verstorben ist vor ungefähr 12, 13 Jahren. Eine Single Malt Distille, klassischen schottischen Stil, aber in England halt gelegen. Irgendwo zwischen dem Flughafen London Stansted und Norwich.
Ist ja doch ein bisschen Platz, also sehr low auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und unter denen ist wohl das größte Wasserreservoir Englands unterirdisch. Und das zapfen sie zum Glück für ihr Wasser an, was sie haben.
Das heißt, das macht den Whisky besonders weich und mild, oder?
Dazu muss man sagen, das Wasser, was sie haben, ist relativ hart. Weil mit einem weichen Wasser, womit gern geworben wird, kann ich nicht gut brennen. Weil das nicht so viel Geschmack aufnehmen kann. Das ist auch beim Bier das Gleiche. Teilweise wird weiches Wasser mineralisiert, damit ich ein bisschen härteres Wasser habe, damit ich besser melzen, einmeischen und so weiter kann.
Und bei denen ist das genauso? Oder haben die jetzt, das Wasserreservoir ist ein bisschen härteres Wasser? Hast du schon probiert?
Ja, habe ich schon probiert. Es ist tatsächlich ein bisschen härteres Wasser und damit kommen die wunderbar zurecht, können damit sehr, sehr gut arbeiten.
Was haben die denn für eine Range im Moment? Weil ich habe hier schon gesehen, es gibt Grain, es gibt was Rauchiges, Nichtrauchiges.
Also sie haben als eine sogenannte Standard-Range erstmal. Da gibt es einmal den English Original und den Smoky, also einen getorften Whisky. Sie lassen das Malz bei Crisp machen. Das ist eine sehr große Melzerei, die auch für schottische Whisky-Produzenten produziert. Und der Original ist halt ein komplett ungetorfter Whisky, in Bourbonfässern gereift. Und der Smoky dann die Variante getorft, auch in Bourbonfässern gereift. Dazu gibt es verschiedene einzelne Abfüllungen, die sie machen. Wir haben zum Beispiel aktuell hier einen Double Cask, der zum Teil in Bourbonfässern, zum Teil in Sherryfässern gereift wurde. Und einen sogenannten Smoky Oak, der sehr intensiv mit 67 PM getorften Malz hergestellt wurde.
Weißt du, wo sie ihren Torf hernehmen oder wer für die torft?
Nein, das weiß ich leider nicht genau, aber sie lassen das Malz für den getorften Whisky in Schottland herstellen. Aber aus welcher Gegend der Torf tatsächlich genommen wird, weiß ich nicht.
Und vom Geschmack, was würdest du so sagen?
Vom Prinzip her sehr schottisch, vom Stil her. Allerdings mit einer eigenen Note, weil sie viele Sachen machen dürfen und ändern, die man in Schottland so nicht machen dürfte. Das, was du eben gesagt hast mit dem Single Grain, den sie herstellen, das ist jetzt also kein Grain im klassischen Sinne wie in Schottland, der für Blended Scotch verwendet würde, sondern der Chief Distiller, David Fitt, kommt ursprünglich aus dem Brauwesen und beschäftigt sich viel mehr mit dem Maischeprodukt, was vorher kommt, vor der Destillation. Das heißt, der experimentiert damit rum. Der kann Sachen machen, die man in Schottland nicht machen kann. Und in dem Fall von diesem Grain sind 7 verschiedene Getreidearten verarbeitet. Also gemälzter Roggen, ungemälzter Roggen, gemälzte Gerste, ungemälzte Gerste und noch so 3 andere Sachen, die dafür verwendet werden. Dunkel geröstet, hell geröstet, da kann ich sehr viel mit spielen. Und ein Brauer hat dann natürlich viel mehr Erfahrung Das sieht man ja bei den verschiedenen Craft-Bier-Stilen auch, was da alles rauskommen kann, wenn ich nur mit dem Malz arbeite und unterschiedliche Sachen mache. Und das Destillieren ist nachher nur ein Stück weit Handwerk, das ich genau einhalten muss, um das Produkt nachher zu kriegen.
Ich nehme mal an, die haben dann auch entsprechend lange Zeiten, in denen die Maische da ist, vielleicht so über 100 Stunden und so? Oder hast du da Erfahrung, Ahnung?
Die Fermentation ist eigentlich ganz normal. Die läuft jetzt nicht besonders schnell oder langsam ab, sondern ganz normal. Ich glaube im Bereich 72 Stunden, vielleicht bis 90. Aber es hat andere Getreidearten auch mal verwendet. Und dann darf es sich natürlich nicht mehr Single Malt nennen. Und dann ist es Single Grain, weil es aus einer Brennerei kommt. Aber es wird in der Pot Still gemacht. Und dann nennen die sich die Abfüllung The Norfolk.
Wie sieht es mit den Fässern aus? Du hast vorhin schon gesagt, sie benutzen verschiedene Fässer. Haben die gute Connection in die USA oder nehmen die auch schottische Fässer?
Die haben fast nur Fässer aus den USA, die sie das erste Mal und zweite Mal verwenden. Ich meine, es war Jim Beam Fässer, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kann auch Maker's Mark bei gewesen sein, da bin ich mir jetzt aber unsicher, müsste ich nochmal direkt nachfragen. Ich weiß auch, dass sie eigene Sherry-Fässer machen. Das heißt, sie nehmen Virgin Oak Fässer, die sie aus den USA beziehen, aus Kentucky. Die gleichen Fässer übrigens, die Jim Beam auch kriegt, nur dass sie nicht für Jim Beam Whisky verwendet werden, sondern direkt nach England geschickt werden. Die werden ein Jahr belegt mit deren New Make Spirit und danach wird Sherry reingefüllt für ein Jahr. Und das sind dann deren Sherry-Fässer, die sie verwenden dafür. Das Interessante daran ist, dass ich wirklich Virgin-Oak-Fässer habe, die ich damit dann entsprechend trimme und nicht schon irgendwelche gebrauchten alten schottischen Fässer, wo ich nochmal Sherry reinmache. Den Sherry, den sie dann übrigens überballen, den füllen sie auch ab. Der nennt sich der Norfolk PX und das ist ein PX-Sherry, der ein bisschen mit dem eigenen Malt-Whisky versetzt wird. Ein ganz interessanter Stoff.
Ja, ich finde das auch interessant, weil wenn da der New Make reinkommt, dann nimmt er ja auch so ein bisschen die Schärfe aus der Eiche raus und die Farbe schon mal.
Ganz genau, richtig. Deswegen machen sie das, dass sie ein Jahr erstmal den New Make da drin lassen und den betten sie nachher um und dann kommt der Sherry entsprechend rein.
Schöne Sache. Gibt es den schon überall im Handel oder ist das eine reine Fachhandelgeschichte?
Wir haben jetzt gerade angefangen, damit den zu importieren. Die Destille gibt es schon länger. Es gab ein, zwei Mal einen Importeurswechsel, weil die damit nicht so klar kamen. Und wir fangen jetzt gerade an, die erste Lieferung ist letzte Woche gekommen. Wir präsentieren ihn ganz neu. Es wird ihn dann nur im Fachhandel geben.
Dann war ich hier schon vorne wieder und war natürlich wieder begeistert von den unterschiedlichen Labels, weil sich da immer viel Mühe gegeben wird. Das Petey Monster hat es mir besonders angetan bei der Compass Box. Was gibt es denn da in diesem Jahr Neues?
Das Compass Box Petey Monster ist im Prinzip ganz neu aufgestellt. Das Etikett ist neu gestaltet worden und auch die Rezeptur ist neu gestaltet worden. Das heißt, früher war es ja immer Carlila Lafroy Lechick von Tobermory, der Getaufte, und ein rauchiger Atmo aus den Highlands. Tatsächlich ist es jetzt nur noch Carlila und Lafroy, älter und ein bisschen lieblicher insgesamt und vollerer im Körper. Also ich finde, es ist ein guter Sprung nach oben.
Wer macht eure Cover, eure Labels?
Also die Etiketten werden alle gemacht von der Firma Stranger & Stranger. Das ist eine recht bekannte Agentur weltweit. Die sind nicht nur bei Compassbox tätig, aber da fingen sie an mit Spirituosen. Und gerade eben hat Compassbox eine Abfüllung rausgebracht, die nennt sich auch Stranger & Stranger. Die haben sie dann zum 10-jährigen Jubiläum der Zusammenarbeit rausgebracht. Und da durften die bei dem Etikett alles machen, was sie wollten. Und haben, also ich habe das ganze Etikett mal einem Drucker gezeigt, der aus der Branche kommt. Und der kam aus dem Staunen nicht mehr raus, weil das Papier zum Beispiel auf diesem Etikett ist unfassbar dick. Die brauchten pro Flasche fast 10 Minuten, um die aufzubringen mit Spezialkleber. Es ist 3D-mäßig geprägt und mit Goldauflage gemacht, also mit Golddruckauflage. Ne? Sehr, sehr aufwendig.
Und eines Jubiläums würdig, ne?
Ja, absolut. Also enthalten in dem Whisky ist was ganz Spannendes. Erstmal aus der Glenlossie-Distille, ein Malt-Whisky. Dann Malt Whisky von Glen Elgin, auch bekannt, denke ich mal, und von Linkwood. Aber was das Entscheidende ist bei diesem, ich sage jetzt bewusst Spirit, weil es nämlich kein Whisky ist, es ist ungefähr 1% Grain Spirit von der Girvan Distille ist. Das heißt also ein Grain Whisky, einen kleinen Moment, den haben sie eigentlich dafür genommen, neue Fässer auch zu Seasoning, wie es so schön heißt, also zu würzen und dann wieder rausgenommen. Haben aber festgestellt, dass dieser Grain Spirit eigentlich viel zu interessant ist, als dass man ihn wegschmeißt. Dafür war er nämlich wirklich tatsächlich gedacht. Und davon haben sie 1% hier reingemacht, was natürlich sehr strange ist. Und deswegen nennt sich dieser Spirit, ich muss es genau vorlesen, Scotch Malt Whisky Blended with Wheat and Barley Spirit. Spirit Drink. Aber wenn schon Stranger und Stranger, dann können wir auch eine Stranger-Abfüllung machen, haben sie sich wohl gedacht.
Und es dient ja alles dem Geschmack.
Richtig, ganz genau. Das ist das Entscheidende.
Du hast jetzt schon hier so die Website offen. Das heißt, ich kann auch immer bei Compassbox zu allen Flaschen nachgucken, was ist tatsächlich drin.
Richtig. Also es gibt jedes Rezept, was Compassbox verwendet, wird veröffentlicht. Es steht genau drin, welche Anteile von welchem Whisky drin ist, in welchen Fässern er gelagert hat. Das Einzige, was nicht dabei steht, ist die Altersangabe der jeweiligen Whiskys, weil es denen schlicht und einfach verboten wurde, das zu tun. Ich kann aber, weil das haben sie wiederum erlaubt, in der direkten Kommunikation mit dem Kunden das erfahren. Das heißt, wenn ich eine Mail an Compassbox schreibe, an hello@compassboxwhisky.com und frage, welche Altersstufen sind in diesem Whisky drin, antworten sie direkt und sagen es. Aber sie dürfen es nicht veröffentlichen in irgendwelchen Materialien.
Okay, das ist okay, das ist fair.
Ja.
Und schön für euch, dass ihr es machen dürft. Das ist die Range dieses Jahr oder kommt dieses Jahr noch was auf den Markt?
Dieses Jahr kommt noch was. Einer ist unterwegs schon zu uns. Der nennt sich Tobias and the Angel. Eine sehr luxuriöse Variante von Compassbox Whiskys. Sehr alter Klein Liege, sehr alter Colila im Wesentlichen geblendet, mit ein bisschen Highland Malt von denen geblendet. Luxuriös heißt mit Sicherheit über 500 Euro die Flasche. Kriegen wir auch nur in kleinen Mengen, ist logisch bei der Preisgestaltung. Sehr aufwendige Verpackung und Flasche. Und es kommen noch sicherlich noch 2, 3 andere Abfüllungen dieses Jahr, über die ich aber noch nichts sagen kann und darf.
Ich bin weiterhin unterwegs auf der Village, die Whisky-Messe, und bin hier am Stand von Michters. I'm talking to
John Schutt from Michters.
What are you doing for Michters?
So I'm actually the Strategic Partnerships Manager, which basically means I'm helping to manage about 53 export markets. That would include marketing as well. Basically partnering up, making sure that our strategic partners are taken care of. But that's really my job scope, is export sales.
So we are in the Village. There are a lot of single malt whiskies. Sometimes there's grain whiskey. What is the specialty of Michters?
Yeah, and first and foremost, there's some really amazing whiskies here. You know, even though we're from America, in Kentucky specifically, we really respect quality. So if it's German whiskey, if it's Scottish whiskey, Japanese whiskey, we really, really appreciate quality whiskey. But we are here. We've been in Germany for almost 6 years now. We've been exporting to Germany. And it's one of our fastest growing markets globally. So people are really starting to really kind of open their eyes. And maybe not convert to American whiskey, but really asking questions, trying American whiskey for the first time. Really getting out of the commercial kind of mindset and looking at higher end, premium offerings that America is bringing over to Europe right now.
What do we have in the range of Michters right now?
So we've got a few different ones. We have a single cask rye. It's 42.4%. And again, single cask. We have a small batch bourbon. What's really amazing about our small batches is that we use 20 casks per batch. So it's a very, very small batch, a true small batch, as we call it. And then we also have our sour mash whiskey here. It's not a bourbon. It's not a rye. It's like the best of both worlds. You're getting some of that sweetness. I always say it drinks kind of like a bourbon, but it finishes a little bit drier like a rye. So you're really getting the experience of both types of whiskey. But we call that a sour mash whiskey, 43%. And again, still 20 barrels per batch. So again, a very, very small batch.
And there are 2 special bottles.
There are. Those are my babies here. So we actually brought over, we have a 10-year bourbon that we release twice a year. We do a spring release and we do a fall release. And then we also have a 10-year rye that we release once a year. And that's usually right in the middle of summer. Highly allocated, highly popular. They're really, really amazing whiskeys. You know, the thing about American whiskey is, because we're using virgin oak, virgin barrels, we don't have to have 25 years or 20 years to really produce a nice flavorful whiskey. Our weather in Kentucky is much warmer than, say, Scotland. So our barrels are really, really working and cycling more often than they would in Scotland. So with American whiskey, it's not really all about age, it's about taste. Because depends on who you talk to, but they say that the sweet spot for American whiskey is somewhere between 8 and 10 years. that's really where you're getting that nice balance of the grain flavors and also that new virgin oak really coming together and being balanced. So again, these 10-year-old offerings, the limited editions that we have here, they're kind of the exceptions to the rules. Overaged whiskey, American whiskey, is not always good, but these are special whiskeys that really age gracefully, and that's why they're marked as being older.
What can you tell us about the distilling process? Because we know Scotland with the still parts, and we know regular grain distilleries with the columns. How does Mitch's do it?
Sure. So what we do, we actually produce on a 4.2 meter, 100% copper column still, or continuous still. We do our double distillation through a pot still doubler. So you're kind of getting the best of both worlds there. So it's coming off of a column still, but through the second distillation, we're actually putting it through a pot still doubler. And that produces our crystal clear liquid that comes off of our still at 69%. We're actually going to cut that down to barrel entry at 51.5. We believe this is the lowest entry of any American whiskey in the world. The reason we do that, it's very important. Because when you're adding more water up front to the barrel, to the cask, water is a natural catalyst for chemistry. When you have higher alcohol, the flavors from the oak, the grains, they don't mix as well with higher alcohol. They mix better with water. So what happens is that this aging process with that lower entry proof is really getting more flavor faster. And when we go to dump our casks and put it into a bottle, we're adding less water to the bottle. It's a more concentrated whiskey in the end. If you're coming, the highest you can go into a barrel for American whiskey is 62.5. When you jump that barrel, you're having to add a lot more water to the bottle. So we're adding it to the cask for the flavor and the chemistry. We're adding less water to the bottle. Hope that makes sense.
Where does the water come from?
Sure. The great thing about Kentucky, we are built on a natural limestone shelf. Limestone, I'm sure you know, you're an expert, I'm sure. Limestone is a natural filter. It's going to strip out especially copper. Copper is the one thing you really don't want in that water. It's not great for making whiskey. And Kentucky has really, really clean, amazing water built on that limestone shelf.
And there's a river right behind the distillery.
The Kentucky River. So we actually, what's amazing, we some distilleries will pull from the Kentucky River. We actually pull from the city itself, from Louisville Municipal. Louisville is the biggest city in Kentucky, but they have really amazing whiskey. So we're actually buying our water. We're actually buying our water from the city for use in our whiskey, which is still fantastic. Ultra clean and again naturally filtered through that limestone.
Ich bin am Stand von Ayers auf der Whiskymesse und spreche mit
Richard Zeike.
Und ihr habt dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es wirklich der erste rauchige Whisky ist von Ayers. Ist es der erste?
Ja, ist der erste, weil man hat einmal die Frage beantwortet nach torfig oder rauchig und dann hat man sich Gedanken gemacht und dann hat man gesagt, okay, dann wollen wir mal diesen Ruf folgen und diese Frage beantworten und dann hat man die beantwortet. Man hat einen Whisky genommen, wie man es halt im Haus üblich hat, in American Oak, Weißeichenfässer für 3 Jahre und dann hat man sich aus der Insel Islay, hat man sich da mal ein Fass entwendet und hat gesagt, komm, lass uns das da auch nochmal für 3 Jahre reingeben und mal gucken, wie die beiden miteinander harmonieren, was kommt am Ende des Tages raus. Am Ende des Tages kam der Islay mit 60,8%, also reden wir von Fassstärke hier und das ist dann doch eher so die torfige Nummer, die schmeichelt. Und man hat hinterher nicht das Gefühl, man braucht Gummistiefel und man möchte losziehen und Torf stechen. Also er ist sehr, sehr rund, er ist sehr, sehr ausgewogen und definitiv die Antwort auf die Frage, habt ihr Rauch, habt ihr Torf? Ja, haben wir, aber nicht in Vollendung, wie man das von anderen kennt oder vielleicht auch sucht von anderen.
Genau, das heißt also definitiv, das Malz ist kein rauchiges Malz, sondern es ist das Fass, das den Rauch gibt.
Ganz genau, man ist ja hier im Zeichen von Bio unterwegs, regional möchte man hier bleiben. Und dann widerspricht es natürlich der Geschäftsphilosophie zu sagen, ich hole mir irgendwo das getorfte Malz auf der anderen Seite der Erde, schippe das darüber nach Nürnberg und dann verarbeite ich das weiter. Das macht man nicht, man geht absichtlich eben nicht diesen Weg. Auch wenn wir in Franken vielleicht etwas mit Rauch am Hut haben, aber mit Torf haben wir definitiv nichts am Hut. Aber man kann natürlich ganz klar sich der Fässer bedienen und das hat man gemacht.
Was ist jetzt hier sozusagen destilliert worden? Das ist also ein ganz normales, das Biomalz gewesen.
Ganz genau, das Biomalz, wo man auch kennt von unserem Rotbier. Der Weg vom Rotbier hat dann irgendwann einmal den Weg zum Whisky gefunden. Also das Grundprodukt ist immer dieses rote Malz oder der Trocknungsgrad des Malzes, das rote Malz. Und damit fängt man eigentlich an und auch, wie man es bei all den anderen Sorten vom Haus macht, man geht immer in diese American Oak Weißeichenfässer als erster und dann lagert man dementsprechend um. Und hier eben, wie gesagt, in 3 Jahren in ein Eilerfass, Ex-Eilerfass.
War auch entsprechend groß das Fass, sodass ihr entsprechend ein paar Flaschen rausgekriegt
habt? Man ist schon limitiert mit dem Fass. Man hat jetzt rausbekommen so gut 300 Flaschen, 335 Flaschen. Und wenn die erstmal weg sind und so wie es ausschaut, sind die sehr schnell weg. Da muss man mal wieder ein bisschen Geduld haben, bis dann die nächste Charge wieder nachkommt. Man hat hier Handarbeit. Wenn man das Whisky-Lager kennt, offensichtlich kennst du das ja. Also ja, das ist natürlich eins dieser dunklen Fässer. Da hat man lange immer verschwiegen, was man wirklich vorhat. Man möchte natürlich sich nicht in die Karten schauen lassen. Der Whisky-Markt schläft nicht. Und da wird man immer gerne beäugt, weil wenn man nicht solche Whisky-Sorten hat, die schon bekannt sind, dann hat man natürlich den Eiras oder die Hausbrauerei auf dem Zeiger und somit hat man das lang, naja, nicht verschwiegen, aber man hat sich da sehr bedeckt gehalten, was man da drin hat in den Fässern oder welche Fässer das sind.
Ich bin weiter unterwegs auf der Village, auf der Whisky-Messe und stehe hier am Stand von Pinkernels, Berlin-Salzburg und spreche mit dem Klaus Pinkernel. Hallo, grüße dich.
Hallo, grüß dich, Chris.
Du bist nicht das erste Mal hier auf der Whisky-Messe. Ich weiß gar nicht, wie oft warst du jetzt schon da?
Das allererste Mal habe ich geschwänzt und seitdem jedes Mal. Wie viel das ist, weiß ich auch nicht.
Was sich verändert hat, und das ist natürlich deinen Stammkunden sofort aufgefallen, du hast die Marke gewechselt sozusagen. Du warst früher hier für Cardenhead gestanden auf der Messe und hattest ein paar Sachen dabei. Und jetzt bist du mit Klaxons unterwegs.
Ja, das ist richtig. Wir haben uns vor 1,5 Jahren ein wenig auseinandergelebt mit Cardenheads. Und dann ist mir relativ zeitgleich ein sehr guter, fantastischer, der beste, wie auch immer, unabhängiger Abfüller aufgefallen, der in Deutschland noch nicht vertreten war. Da habe ich den Kontakt gesucht und bin seitdem sehr, sehr, sehr zufrieden.
Das ist ja immer was, wenn man als Inhaber wechselt, seine Marke wechselt, dass dann plötzlich so die Kunden wegbrechen, aber funktioniert weiter. Es sind ja 2 Läden, die du sozusagen hast, nämlich Salzburg und Berlin.
Ja, das ist richtig, aber die Kunden brechen ja nicht weg. Die Kunden kamen ja wegen gutem Whisky. Und wer ihn abfüllt, spielt letztendlich gar keine Rolle. Der Flascheninhalt zählt und die gute Beratung. Das heißt, der Umschwung ist relativ problemfrei erfolgt.
Jetzt erzähl doch mal ein bisschen, warum du jetzt Whisky Chamber und Klaxons hier ausgewählt hast für die Messe.
Ja, ich bin in beiden Ländern, also Österreich und Deutschland, als Importeur tätig. In Deutschland für Klaxons, bisher nur für Klaxons, aber 1 oder 2 Marken sind da noch im Gespräch, über die ich jetzt noch nichts Detailliertes sagen kann. In Österreich war der Markt noch nicht so, so gesättigt und habe dann verschiedene Firmen gefunden, die sich sehr dafür interessiert hatten, auch in Österreich endlich mal vertreten zu sein. Und somit habe ich tatsächlich in Österreich sogar ein größeres Importsortiment. Und wenn ich eine Firma in Österreich importiere, dann bin ich natürlich auch in Deutschland bemüht, sie an Messen zu repräsentieren, wenn ich da helfen kann, einfach um die Marke insgesamt auszubauen. Und Whisky Chamber ist zum Beispiel ein deutscher unabhängiger Abfüller, auch schon sehr etabliert, seit vielen Jahren. Für den bin ich Importeur in Österreich. Und wenn er selber nicht auf einer Messe ist, dort aber gerne vertreten sein möchte, dann übernehme ich teilweise sein Sortiment mit zu mir am Stand.
Zu Klaxons haben wir schon einiges erfahren im Interview direkt. Dann ein paar Infos zu The Whisky Chamber. Du sagst, deutscher unabhängiger Abfüller.
Ja, weil wo der Abfüller sitzt, ist ja relativ wurscht. Hauptsache, er hat ein Händchen bzw. ein Näschen für gute Fässer. Und der Thomas Ide, der macht das eben auch schon seit, ich weiß gar nicht ganz genau wie viele Jahren, 15, 16, 17 Jahren, dass er eben viel nach Schottland reist, sich dort Fässer aussucht, teilweise Fässer auch zu den Brennereien oder Zwischenhändlern bringt, um die dort befüllen zu lassen, weil er eigentlich seine eigenen Fässer halt wirklich auch aussucht, zum Teil nicht bei jeder Abfüllung meines Wissens. Und er hat selber kein Ladengeschäft, er ist also so gesehen ein reiner Importeur. Und ja, er betreibt im Prinzip alles aus seinem Whisky-Wohnzimmer heraus, aus seiner Whisky-Chamber und verteilt dann, wenn die Sachen abgefüllt sind und die endlich auch in Deutschland aufgetaucht sind, verteilt er sie an eine Handvoll Händler, weil, naja, bei limitierten Einzelfassabfüllungen kann es halt nicht in 1000 Supermärkte gehen, sondern dann eben wirklich im Spezialhandel.
Was interessant ist natürlich auch, was die Labels angeht, die sind so ein bisschen minimalistisch gehalten. Man sieht sehr viel vom Whisky in den Flaschen. Und es stehen wirklich nur die wichtigen Basisinformationen drauf. So in das Design wurde nicht so viel Geld gesteckt. Also der Inhalt ist wichtiger.
Ja, er hat die Erfahrung gemacht, dass Qualität sich durchsetzt. Und die Leute, die bei ihm oder seine Whiskys kaufen, die möchten leckere Whiskys und nicht schöne Whiskys. Er hat nicht das ganz große Interesse, jetzt noch irgendwelche Schmuckverpackungen zu entwerfen. Es gibt meines Wissens zu Whisky Chamber überhaupt keine Verpackungen. Es gibt sehr aufwendige Tragetaschen, na gut, aber das ist so sein, das Einzige, wo er so ein bisschen über Marketing nachdenkt. Ansonsten, es steht auf den Flaschen drauf, was drin ist, und zwar sehr exakt, soweit es irgendwie möglich ist. Und das ist das, was den wirklichen Whisky-Freund eigentlich interessiert. Er richtet sich nicht an einen Sammlermarkt oder an jemanden, der mit Whiskys angeben möchte, sondern an Whisky-Freunde, die sagen, hey, da ist wieder was von Whisky Chamber, das ist lecker, das trinken wir. Also der eigentliche Verwendungszweck des Whiskys.
Aber es ist natürlich auch klar, dass alles ungefiltert, ungefärbt ist etc.
Selbstverständlich, das ist authentischer Whisky im Originalzustand, Fassstärke, also ist nichts drin, was dem Whisky schadet, also weder Wasser, na gut, jedenfalls keine Farbstoffe, keine Kältefiltration, genau, authentischer Whisky, Fassstärke, so original wie irgend möglich.
Und original heißt ja bei schottischem Whisky auch immer, er wird in Schottland nicht nur gebrannt, sondern er wird da auch gelagert und abgefüllt.
Das ist richtig. Also die Abfüllanlage, seine Abfüllanlage ist natürlich nicht seine, sondern er lässt abfüllen. Das Ganze passiert in Schottland, natürlich. Meines Wissens hat er Fässer bei Brennereien und bei ein oder zwei Zwischenhändlern liegen. Und wenn es dann soweit ist, dass sie abgefüllt werden sollen, dazu fährt er meistens rüber nach Schottland und prüft nochmal, ob die Fässer wirklich soweit sind. Und dann beginnt der logistische Wahnsinn, weil er dann eventuell die Fässer von einem zum anderen erst noch schicken lassen muss, damit sie dort abgefüllt werden können. Das heißt, wie bei vielen anderen Abfüllern ist es halt so, dass man sich nicht darauf verlassen sollte, zu einem festen Zeitpunkt seine Ware zu bekommen, weil immer irgendwas dazwischen kommt.
Wie sieht es bei The Whisky Chamber aus? Gibt es da vielleicht auch mal, obwohl es Whisky Chamber heißt, einen Rum oder einen Grain Whisky oder?
Rum meines Wissens nicht. Grain Whisky selbstverständlich, weil Grain Whisky ist ja Whisky. Schließt sich ja nicht aus. Wir haben sogar einen Grain Whisky mit am Stand. Einen 26 Jahre alten Campus, glaube ich. Ich müsste selber nachschauen. Also das ja. Und auch bei Clarksons ist es ja auch so. Es ist nur Whisky und auch kein Blend. Also das ist, kein Blend. Nee. Also mir jedenfalls keiner bekannt. Sind alles The Single Cars, ist ja außerdem noch der Untertitel von Clarksons. Und das ist bei Whisky Chamber meines Wissens auch so. Es gibt vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Blend, juristisch, der sogenannte Teaspoon. Das heißt, dass ein Fass gekauft wird, man den Namen der Brennerei nicht draufschreiben darf. Und damit es, wenn man ihn draufschreiben würde, auch falsch wäre, dass dann auf dem gesamten Fass ein Teelöffel voll von einem Whisky einer anderen Brennerei dabei wäre. Somit ist es kein Single Malt mehr. Das kann mal passieren, ja.
Wenn ich die Sachen haben will, bekomme ich die nur bei dir im Laden oder kann ich die bei dir bestellen oder belieferst du sozusagen dann auch die Fachhändler oder gar Supermärkte?
Supermärkte beliefere ich grundsätzlich nicht. Nicht, weil ich was gegen Supermärkte habe. Ich gehe da gerne einkaufen. Aber wenn ein Supermarkt ein Whisky im Regal hat, muss es schon ein sehr großes Kuriosum sein, dass die Leute sich dort auch damit auskennen. Das ist bei maximal 0,1% aller Supermärkte der Fall, was kein Fehler ist, weil natürlich kann man sich im Supermarkt als dortiger Angestellter nicht mit dem gesamten Sortiment beratend auskennen. Das ist nicht das Konzept eines Supermarktes. Und wenn man dann eben sehr beratungsintensive Ware hat, ist die im Supermarkt einfach falsch. Das heißt, ich beliefere da, wo ich selber Importeur bin, beliefere ich den Fachhandel. Man kann die Sachen toi 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 auch über unseren Online-Shop bekommen. Das heißt, es ist online möglich. Es ist über den Fachhandel bei Clarksons definitiv möglich, für den, soweit ich ihn dann vertreibe. Whisky Chamber ist ein deutscher unabhängiger Abfüller. Das heißt, er beliefert ohnehin verschiedenste Fachhändler, aber eben wirklich nur Fachhändler. Eine große Streuung würde auch wenig Sinn machen, weil ein Supermarkt, der etwas haben möchte, möchte ja wahrscheinlich in allen seinen Läden jedes Mal ungefähr 10 Karton haben. Wenn es insgesamt nur 250 Flaschen gibt, dann ist das schwierig.
Klaus Pinkernell von Pinkernells Whisky Market war das.
Ich bin weiter unterwegs auf der Village, auf der Whisky-Messe. Ich war letztes Jahr schon am Stand von Glenlivet, eine Distillery, die deswegen was Besonderes ist, weil sie Community-owned ist. Das heißt, die Leute vor Ort besitzen die Distille und sie machen eine große Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, sie suchen auch immer noch Leute, die da mit einsteigen wollen in die Distille. Und das Schöne daran ist, sie produzieren auch schon. Und ich spreche jetzt mit
Christel Felde.
Du bist jetzt hier am Stand und aber zugleich Mitbesitzerin der Destille.
Genau. Ich habe also auch letztes Jahr, bin ich durch Zufall hier auf der Whisky-Messe gewesen und habe die Männer von Glenlivet kennengelernt. Und da ich also seit vielen Jahren eine Beziehung habe zu der Ortschaft, wo die Distillerie jetzt steht, habe ich mich sofort bereit erklärt und habe mir gesagt, da mache ich mit, weil einfach die Schotten so ein nettes Volk sind und die Idee ist einfach so toll.
Warst du am Anfang skeptisch? Hattest du irgendwie Angst, dass du sagst, ich investiere in irgendwas und dann ist halt das Geld weg?
Ja, ich meine, das hat man ja immer, dass man sagt, Mensch, man investiert, man hört es ja immer wieder, dass man sagt, Mensch, weil man investiert was und dann ist das Geld nachher weg. Andererseits habe ich für mich gedacht, naja, manchmal kauft man sich eine Jacke für 250 Euro, die man dann auch nach 3, 4, 5 Jahren wegschmeißt. Und insofern kann man das eigentlich in eine gute Idee investieren. Und ja, und nicht nur ich, sondern auch meine Mutter hat sofort gesagt, da machen wir mit, wir unterstützen diese Leute.
Und warst du jetzt schon mal da?
Ich war bei der Distillerie war ich noch nicht gewesen, weil das ist ja jetzt erst 2015 praktisch. Das Ganze existiert ja erst seit 2015, aber ich werde auf alle Fälle nächstes Jahr hinfahren, dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr haben wir ja großes Treffen von den Investoren. Alle eingeladen und treffen sich dann in Inverness. Und kann jeder dann seine Stimme abgeben und kann sagen, was er eben möchte.
Das Schöne ist ja, es ist alles Community-owned zum einen und zum anderen, es wird auch so auf den Umweltaspekt so ein bisschen geachtet. Hast du dich damit auch befasst? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja. Also es ist so, die Landeigentümer, die drumherum sind, bauen alle ökologisch an, sind auch teilweise selbst, oder die meisten sind selbst Anteilhaber. Und auch die Melzerei, die in Inverness ist, ist auch Anteilhaber. Und dann sind diese Windkrafträder, sind also praktisch, die geben den Strom. Dann ist mit Wasserkraft das Ganze betrieben. Ja, das Wasser, was also aus der Erde kommt, kommt mit einem Bohrloch, wird das also von unten hoch und das ist also total mit Mineralien durchsetzt und insofern ist es einfach eine tolle Geschichte.
Du hast jetzt auch schon, denke ich mal, hier frisch probiert, ja, den New Make. Was ist so dein Eindruck?
Oh, ich finde, der ist so unheimlich fruchtig. Und vor allen Dingen, was mir so gut gefällt, der ist auch für mich als Frau nicht so total rauchig. Der ist so sanft, so richtig schön zu trinken. Also ich meine, der ist ja von Mittwoch. Wir haben ja jetzt heute Sonntag und eigentlich jetzt ein Jahr alt und ein paar Tage. Und also sehr, sehr schmackhaft.
Wie ist es denn so als Anteileignerin? Was hast du denn davon, dass du jetzt einen Anteil hast?
Als Anteilhaber habe ich also eine Stimme, ein Stimmrecht. Und das Schöne dabei ist, es ist egal, ob man jetzt einen Teil hat, also eine Stimme hat, vielmehr, ob man jetzt 250 Pfund investiert oder 10.000 Pfund, man hat immer eine Stimme nur. Der Anteil ist bei mir jetzt, sind jetzt 5 Stück, also ich habe 5 Anteile und je höher man natürlich investiert, hat man eine Stimme, aber dementsprechend auch die Anteile. Also man hat dann viel mehr Anteile natürlich wie 5. Man freut sich natürlich, wenn man dann auch ein bisschen was bekommt daraus, ne? Aber ich finde einfach, diese Idee finde ich schon sehr, sehr toll. Und es ist so, wie wenn man in ein Gemeindehaus investiert und sagt, pass auf, und man kann sehen, wie es wächst. Und die Leute sind so enthusiastisch und jeder erfreut sich. Und ich finde es einfach wahnsinnig toll.
Hast du Angst vor dem Brexit?
Jetzt wegen der Investition eigentlich nicht. Aber der Brexit allgemein ist natürlich überall zu spüren. Auch die Schotten freuen sich natürlich nicht. Ihnen wäre es lieber, wenn die Schotten in der EU blieben.
Und zum Abschluss dieser Sendung widmen wir uns in den letzten Minuten nicht nur dem Thema Whisky, sondern es geht auf der Village noch ein bisschen auch um Rum.
Wir sind von der Firma Capulet Montague. Der Rum heißt Bonpland nach dem französischen Entdecker. Das Besondere an unserem Rum ist, dass wir den nach der Reifung nochmal in Weinfässer lagern für ein halbes Jahr. Bei unserer Main Series sind das jeweils ein Weißweinfass, Chardonnay, und ein Rotweinfass, in dem davor Spätburgunder gelagert ist. Daneben haben wir noch unsere Bar-Serie, geeignet auch fürs Bar-Pouring, also sollen unkompliziertere Rums sein, die aber trotzdem einen hohen Qualitätsanspruch haben. Und natürlich für die besonders guten Fässer, die wir direkt importieren, unsere Single Casks, die wir dann gesondert halten und auch in Deutschland nochmal in frische Barriques für ein halbes Jahr legen, um ihnen nochmal eine ganz besondere Note zu geben. Der Master Blender reist dann in die jeweiligen Distillen, probiert die einzelnen Fässer und entscheidet dann, welche Fässer wir haben wollen. Die kommen dann nach Deutschland und werden dort dann eben zusammengestellt, je nachdem, wie es am besten passt.
Es sind ja jetzt doch mittlerweile einige Länder, wo die Fässer herkommen. Das heißt, er ist gut unterwegs gewesen und weiß, wieso der einzelne Brennereicharakter ist.
Ja, definitiv. der ist erfahren. Die Destille an sich gibt es auch schon seit einigen Jahren jetzt. Inzwischen kann der das recht gut, ja. Das sind dann diese Tage, wo er immer durch die Brennerei rennt mit einem Glas und stundenlang dran riecht, neu ausprobiert, neu zusammenstellt, bis dann das Produkt endlich fertig da ist.
Das Besondere vielleicht noch, weil viele wissen das ja auch, bei Rum gibt es ja nicht so die Vorschriften wie beim Whisky. Das heißt, man darf Wasser zusetzen, man kann runter verdünnen, das darf man beim Whisky auch, aber man kann auch Zucker mit zusetzen etc. Und das macht ihr alles nicht und auch keine Farbe.
Nee, wir sitzen da komplett auf Natürlichkeit. Wir haben sogar einen Rumlikör, der aber auch nicht mit Zucker gesüßt wurde, sondern eben mit edelfaulen Rieslingtrauben, die dem da in den Rum eingelegt werden und dem dadurch die Süße geben. Und dadurch ist er auch nicht so zuckersüß, sondern bekommt eine angenehmere, natürlichere Süße.
Gehen wir doch mal so die einzelnen Sachen, die hier stehen, durch. Also die Farben sind alle angenehm von, ich sag mal, von der klaren Rumflüssigkeit, wirklich so ziemlich klar, bis zu unglaublich dunkel fast. Was haben wir jetzt hier? Das ist jetzt Rum und Traube, hat eine schöne Farbe. Was lässt sich dazu sagen?
Ja, gut, zum einen kommt die Farbe ja wie beim Whisky auch durch die Holzfasslagerung. Das heißt, je länger der gelagert ist, desto dunkler ist er. Natürlich auch wieder abhängig von der Holzart. Man kann jetzt da nicht direkt einen Qualitätsrückschluss ziehen, weil, wie gesagt, das hängt vom Holz ab und dementsprechend, was auch gerne angenommen wird, leere Flaschen werden heller und das täuscht dann im Endeffekt sogar, dass der Rum eigentlich sogar dunkler ist als ein anderer, aber durch die Flasche dann heller scheint.
Hier, der auf der rechten Seite, heißt tatsächlich Blanc, aber ist alles andere als Blanc.
Ja, der heißt Blanc aus dem Grund, weil er in einem Weißweinfass gelagert wurde und das Gegenstück der Rouge eben im Rotweinfass. Der Rum, der im Rotweinfass gelagert ist, ist durch den Rotwein, durch die Aromatik vom Rotwein, die ja im Fass natürlich noch vorhanden ist, runder und fruchtiger als der im Weißweinfass gelagerte, der ein bisschen, ich sag gern, kantiger daherkommt, ein bisschen, ja, Ecken hat zum Anstoßen, was ihn vielleicht auch interessant macht, wie eben auch so ein Chardonnay, der ist auch nicht so der runde, ist auch ein bisschen rassiger teilweise.
Was haben wir jetzt für drei Flaschen hier auf der linken Seite? Da sehe ich jetzt was mit Brasilien, Kuba zweimal.
Ja, das sind Importe, die wir seit kurzem im Sortiment haben. Das sind zum einen zwei verschiedene Rums aus Kuba und ein Cachaça aus Brasilien. Also Cachaça ist ja quasi der Rum aus Brasilien. Im Unterschied zum normalen Rum ist Cachaça aus Zuckerrohr gemacht und nicht aus Melasse. Wird aber in den seltensten Fällen länger als ein Jahr gereift. Und deswegen ist er auch in der Farbe sehr viel heller.
Und die anderen beiden, was lässt sich über den kubanischen sagen? Der eine ist ja richtig 15 Jahre alt.
Ja, durch die längere Lagerung ist der sehr viel milder als der 7-jährige. Hat auch stärker den Holzfasseintrag. Das sind ja meistens alte Bourbonfässer, die in Kuba verwendet werden. Der hat im Nachgeschmack dann auch schon sehr viel stärker diese schokoladige Note, die von diesen Bourbonfässern abgegeben wird.
Ich bin weiterhin unterwegs auf der Village, auf der Pueblo del Ron. Also das heißt, ich bin im Rum-Bereich und stehe am Stand von
Spirit of Rum, wo ein Händler ist aus Berlin eigentlich, wo wir das Rum-Depot in Berlin haben. Und ja, eben hier verschiedene Rummarken, wo wir vertreten, auch auf dem Stand haben.
Seid ihr dann jeweils für die Sachen, die ihr habt, Generalimporteur?
Ja.
Das heißt, ihr habt euch eine schöne Auswahl zusammengesucht und gesagt, da stehen wir dahinter, oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, eigentlich arbeiten wir nur mit Marken, wo wir auch dahinter stehen, wo wir die Leute auch kennenlernen. Meistens gehen wir auch hin zur Distillerie und schauen uns das Ganze an und so weiter. Und die Produkte, die wir hier vertreiben, sind dann auch Produkte, wo wir selbst trinken würden. Also so muss es sein.
Beim Rum ist es ja so ein bisschen anders als beim Whisky. Das heißt, es gibt nicht so viele Reglements, so viele Vorschriften.
Es gibt auch Regelungen im Rum, sogar wahrscheinlich mehr als im Whisky. Ist nur, da gibt es keine internationale Regelung. Jedes Land hat seine eigene Regelung, genau. Und in Martinique, wo dieser Rum jetzt hier kommt, gibt es auch die einzige AOC von der Welt, so genau wie im Cognac oder im Champagner. Und das ist eine sehr wahrscheinlich die strikteste Regelung im Rumbereich. Und da ist alles, was Zusätze, Versüßung und so weiter, ist eigentlich verboten. Ganz verboten auf dieser französischen Insel. Genau. Also was Zusätze angeht, die meisten Produkte, wo wir vertreten, haben gar keine Zusätze. Entweder jetzt Real McCoy von Barbados oder Nine Leaves aus Japan und so weiter, da kommen keine Zuckerzusätze oder sonst irgendwas drin. Dafür stehen wir eigentlich nicht gut. Natürlich haben wir auch süßere Produkte, wie jetzt, das sind eher Likören, wie der Rum-Club von Mauritius zum Beispiel, weil es für jeden was geben muss. Aber das ist eher eine eigene Philosophie, wo wir haben, jetzt solche Produkte zu vertreten. Natürlich hat das Rum-Depot seine eigene Abfüllung auch. Jedes Jahr kaufen wir dann 2-3 Fässer, wo dann bei uns selbst abgefüllt werden. Aber die meisten Produkte werden gleich in den Flaschen zu uns verkauft und dann einfach in Deutschland und so weiter weiterverkauft.
Was habt ihr denn so für eine Philosophie, was die Auswahl eurer Rums angeht?
Das muss erstmal ein Produkt sein, wo uns selbst gefällt, wo wir auch dran glauben, wo wir auch glauben, das könnte dem Kunden gefallen. Das ist sehr wichtig, weil manchmal hat man eben so einen Lieblingsrum, aber der gefällt nicht jedem und man muss ihn trotzdem doch verkaufen. Also ist ja Business. Am Ende des Tages muss er auch verkauft werden und jeder muss sein Geld dabei verdienen. Und das sind dann mehrere Kriterien, die müssen einfach zusammenpassen.
Was finden wir hier alles bei euch am Stand?
Also hier haben wir verschiedene Rums von Mauritius, wie Gold of Mauritius zum Beispiel, den Rum Club oder Lazy Dodo. Dann haben wir verschiedene Rums aus Puerto Rico, wie der Don Q zum Beispiel, wo wir auch eine ziemlich weite Range haben. Wir haben die Rums von Tres Hombres, wo eigentlich Leute sind, die Fairtrade mit dem Segelschiff machen. Das heißt, die gehen Fässer auf verschiedene Inseln kaufen und bringen die dann mit Segelbooten wieder nach Europa, werden dann in Europa abgefüllt und das bringt dann auch einen ganz anderen Geschmack, wenn diese Fässer dann über See für 2-3 Monate unterwegs sind. Und die kommen dann auch aus Dominikanischer Republik, aus Barbados, Kanarischen Inseln und so weiter. Dann haben wir natürlich Rums aus Barbados nochmal, Japan und Martinique. Sehr wichtig auch, was jetzt in Deutschland mehr und mehr zu sehen ist. Und auch eben alles ohne Zusätze.
Japanischer Rum finde ich jetzt besonders ungewöhnlich. Wie kommt man auf sowas?
Das war vor ein paar Jahren, war der Besitzer eigentlich, der hat das angefangen und der ist dann einmal nach Europa gekommen und hat da mal einfach Businesspartner gesucht. Er hat gesagt, hey, ich mache Rum, ich möchte Ihnen das mal vorstellen und dann, okay, lass uns mal gucken, was das wird. Und hier in Deutschland waren wir eigentlich die Ersten, wo das dann auch angenommen haben und verkauft haben, genau.
Und was habt ihr da jetzt für einen Bereich, was wird da abgedeckt?
Was Nine Leaves angeht, haben wir eigentlich 5 verschiedene Abfüllungen. Da haben wir einen ganz normalen weißen ungelagerten Rum. Wir haben ein bisschen älteren Rum, wo der Angel's Half ist. Dann haben wir einen, der in Cabernet-Fässer gelagert wurde, der Almost Spring. Und dann haben wir 2 Encrypted. Die Encrypted sind ein bisschen speziell, weil das sind Blends von 4 verschiedenen Fässern. 3 Fässern kennen wir, das ist Bourbon, da hat man ein Weinfass und ein Cognac-Fass. Und das 4. Fass wird aber nicht gesagt. Das ist geheim, deswegen encrypted. Und da gibt es 2 verschiedene Versionen davon.
Das war er, der Ausflug auf die Whisky-Messe The Village mit dem kleinen Abstecher in die Pueblo del Ron, die Teil der Village ist. Und das Ganze findet in Nürnberg im Rahmen der Freizeitmesse statt. Wie immer hat nicht alles in diese Sendung gepasst. Es gab natürlich noch viel mehr Stände und noch viel mehr Interviews. Aber in 2 Stunden passt einfach nicht mehr. Mehr Infos findet ihr aber im Web unter whisky-messe.de. Und die Daten für die Village 2020 stehen natürlich fest. Das Pre-Opening findet am Freitag, den 28. Februar statt, wieder mit limitierten Tickets, die vermutlich schon schnell ausverkauft sein werden. Und die eigentliche Messe im Rahmen der Freizeitmesse gibt es dann am Samstag, den 29. Februar und am Sonntag, den 1. März 2020. Diese Sendung nachhören könnt ihr eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net und danach auf der Seite der Sendung Lost and Found als Podcast. Mehr zum Thema Whisky in der Sendung Lost and Found hier bei Radio Z gibt es bestimmt im September oder Oktober, denn dann war ich auf einem kleinen Schottland-Ausflug unterwegs. Wenn ihr schreiben wollt an Lost and Found, Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr das mittlerweile tun an lostandfound@radio-z.net. Und damit wünsche ich eine angenehme Nacht und verabschiede mich bis zur Mai-Ausgabe von Lost and Found, die hier bei Radio Z in der Nacht von Mittwoch, den 1. auf Donnerstag, den 2. Mai zu hören ist. Am Mikrofon und Technik Chris.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB+ und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 450060. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.